Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Guten Tag Thomas, Hallöchen.
Können Sie mich hören?
Ja, aber darüber macht man keine Witze, ob man mich hören kann oder nicht. Ich hätte ja auch gerade noch kurz vor der Sendung einen Hörsturz haben können, denn ist es schlecht mit Hören.
Ja,
also beide Sinnesorgane, was heißt Sinnesorgane? Einmal das Hören und einmal das Sprechen, das ist ja für Podcaster essentiell. Wenn das nicht mehr funktioniert, dann hat man echt ein Problem, ne? Oder ich hätte dann ein Problem. Jetzt sagt er gar nichts mehr.
Ja, ohne Sprechen wäre auch schwierig, ja.
Ach so. Das war quasi die eingebaute Pointe.
Ja, okay, sozusagen, okay. Genau. Jetzt ist es vor allem so ruhig.
Ja, jetzt hat er die Stimme verloren, ja. Gut, ja, seitdem wir Iperlat nicht mehr an Bord haben, ist das schlecht mit unserer Stimme. Da müssen wir selbst wieder für unsere Stimme sorgen, sozusagen. Hast du auch wieder recht.
Ich habe hier noch so viel von den Lutschpastillen.
Ja, ich nicht. Die haben sich drastisch reduziert,
ja, okay, sagen wir es mal so. Du hast da einen höheren Verbrauch jetzt dran als ich, aber.
Meinst du? Ach ja.
Ich habe noch ein bisschen was.
Ja. Ich habe ja auch so eine chronische Mundtrockenheit, da hast du ja recht, stimmt. Da ist der Verbrauch etwas höher. Aber wo wir gerade bei Sponsoren sind, wir haben heute nämlich einen Sponsor oder einen Werbepartner an Bord. Das ist die Firma Evergreen. Und nein, wir machen jetzt nicht Werbung für Rasendünger. für was wir Werbung machen, das erzählen wir euch dann im Laufe der heutigen Sendung. Gut, gut.
Naja, wobei Rasen ist ja auch ein gutes Stichwort. Ja, die Saison fängt jetzt auch wieder an.
Ja, das stimmt. Aber ich muss erstmal noch die ganzen Maulwurfhaufen entfernen. Der hat bei uns wieder zugeschlagen.
Ja, steht ja nicht unter Naturschutz.
Ja, aber nicht der Haufen, nur der Maulwurf.
Ja, klar, der Haufen. Ich habe hier mit den Haufen unter Naturschutz gestellt.
Gab es da nicht auch so einen blöden Film mit Bill Murray und den Greenkeeper?
Ah, ja, das war der Golffilm. Das war übrigens auch die deutsche Synchro ist ein bisschen schwierig teilweise, aber es ist ein guter Film. Mir fällt jetzt der Titel nicht ein.
Ja.
Aber das war der mit den, genau. Ja, Da hat er den Greenkeeper gespielt, ja.
Ja, also ich habe den Film jetzt nicht so als positiv in Erinnerung, aber okay, keine Ahnung. Ich habe den, glaube ich, auch nur einmal gesehen, also von daher.
Wie nur einmal? Du hast Caddyshack nur einmal gesehen?
Ja.
Es ist halt auch die Frage, es ist ja eigentlich kein Murray-Film, sondern ein Rodney Dangerfield-Film.
Mhm.
Murray ist ja da hat zwar da seinen Part, aber es ist ja im Prinzip eigentlich ein Rodney Dangerfield-Vehikel. Und das ist schon, also Rodney Dangerfield ist, der spaltet auch ein bisschen. Den muss man mögen oder man mag ihn nicht, ja. Ich bin ja ein bekennender Rodney Dangerfield-Fan.
Okay.
Davon mal abgesehen, ja. Aber zumindest damals mal. Heute, also ich, meiner Meinung nach sind die Filme zum Großteil schlecht gealtert. Aber das, wie gesagt, Rodney Dangerfield, Bill Murray war ja drin, Chevy Chase war da drin in dem Film.
Ja, Chevy Chase, ja.
Genau. Und ein paar andere Bekannte ja auch noch, mir fallen sie jetzt nur nicht ein. Ist doch ein bisschen her, dass ich den Film das letzte Mal gesehen habe. Wie hieß denn der eigentlich im Deutschen?
Frag mich. Keine Ahnung. Hieß ja nicht auch.
Weil im Englischen hieß er doch, glaube ich, war es auf jeden Fall Caddyshack.
Ja, glaub schon, ja. Irgendwie, der hatte, glaube ich, auch einen relativ langen Titel im Deutschen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, ja. Aber ist ja eigentlich original.
Ist ja egal. Wir sind ja nicht der Cinema-Podcast. Nee, noch nicht.
Nein. Wir könnten aber hier einen TV-Podcast draus machen.
Wieso? Nur weil ich dir heute
das Nee, die dritte Mandalorian-Staffel läuft ja gerade. Dann ist ja hier The Last of Us, die erste Staffel, ja gerade gelaufen.
Ja, aber das ist ja kein TV, das ist ja Streaming.
Wo guckst du das? Okay, wo du es guckst, ist ja egal. Du kannst ja auch auf deinem Handy gucken, aber es ist ja trotzdem TV,
wenn man so will. Aber unter TV, mit TV verbinde ich ja immer lineares
ARD und ZDF.
Ja, genau.
Mit dem zweiten und so.
Mit dem zweiten sieht man besser. Ja, obwohl die ja auch eine Mediathek haben. Also von daher ist das ja alles nicht mehr so, ne?
Wobei, da muss ich auch sagen, in der Mediathek, gerade von der ARD oder so, gucke ich eigentlich meistens Kochsendung oder so, aber ansonsten Mediathek eigentlich eher weniger.
Es kommt drauf an, wenn ich mal was verpasst habe, was ich unbedingt sehen wollte, na okay, dann mache ich das schon mal.
Ja, meine Frau ja auch, die guckt dann ab und zu mal hier, weil es von den Arbeitszeiten bei ihr nicht so passt, dann guckt sie halt in der ZDF-Mediathek oder so die ganzen Sokos halt durch. Was heißt durch, aber dann guckt sie halt mal eine Soko-Folge oder so, die sie halt im Tag verpasst hat, ja, oder in der Woche halt mal verpasst hat. Das ist ja das Schöne, ja, du kannst, das ist ja das Schöne wirklich, dann einmal am Internet, dann an der Mediathek und gerade halt auch, wenn du ein Smart TV hast, ja.
Ja.
Dass du dann einfach mit der Fernbedienung mal kurz durch das Angebot klickst und dann bleibst du da hängen und dann kannst du dir das bequem angucken. Also da muss man wirklich sagen, das ist schon nice.
Ja.
Das ist echt nice.
Klar. So ist es.
Wobei hast du, wie hieß es jetzt, was da so kontrovers auch diskutiert wurde? Der Schwarm?
Oh Gott,
hast du das geguckt?
Das war ja fürchterlich. Das ist
also
ja
ich habe es absichtlich nicht geguckt, weil ich
ja
bin
so
ja von dem Buch und dem gerade auch dem Hörbuch so begeistert. Mhm. Und mit dem, was ich im Vorfeld zur Serie, also zur ZDF-Produktion gelesen habe, habe ich gedacht, warte mal ab. Ja, wenn dann vielleicht alle Folgen mal verfügbar sind, dass man sich vielleicht mal so.
Ja.
Vielleicht wird es dann, wie gesagt, mit der dritten oder vierten dann besser oder man hat so einen Hook gekriegt. Aber es ist halt immer schade, wenn du die erste Folge oder so siehst und dann lässt es vielleicht ganz. Deswegen, wenn alle da sind, mal kurz reingucken. Aber wie gesagt, ich bin ja gerade von dem Hörbuch so begeistert gewesen.
Ja.
Aber eigentlich immer noch, ja.
Ja.
Deswegen habe ich gedacht, tu es dir mit der Serie mal nicht an.
Hast du auch nichts verkehrt gemacht. Das ist das absolut Schlechteste, was ich in den letzten 20 Jahren gesehen habe.
Oh je.
Es ist so langatmig. Und ich meine, wir beide kommen ja auch aus einer Zeit, wo Dinge noch relativ langsam erzählt worden sind und nicht so, so schnell wie heute. Aber das ist mir selbst sogar zu langatmig, zu langweilig, zu.
Ah, okay. Also,
das zieht sich das wie Kaugummi. Es ist es ist auch nach meiner Meinung auch ein bisschen am Original oder am Buch und an der Hörspielgeschichte dann vorbei.
Also mir geht es eigentlich darum, weil das Buch an sich, gerade auch mit den Erklärungen nicht zum technischen, zum wissenschaftlichen oder mit den wissenschaftlichen Erklärungen tut sich ja teilweise auch ein bisschen nicht schwer, aber lang, ja. Mhm. Je nachdem, und wir hatten es ja vor der Podcast-Aufnahme schon mal kurz vor dem Thema lesen, ja. Je nachdem, ist das auch schon, wie gesagt, kann das für jemanden auch schwere Kost sein, das Buch. Deswegen bin ich ja auch gerade von dem Hörbuch, ja, was ja fast schon wieder ein Hörspiel ist. Da, du hast ja auch verschiedene Sprecher, ja, für die einzelnen Personen, ja. Das wird, wer von der Grundidee von dem Buch sich das vorstellen kann und wie gesagt die Serie vielleicht jetzt nicht ganz so toll fand oder aber mehr, sollte sich definitiv gucken, dass er an das Hörbuch rankommt, weil das Hörbuch ist wirklich toll. Alle meiner Meinung nach.
Ja.
Gute Produktion.
Ja.
Sehr schön gemacht. Auch wirklich gute Sprecher und Sprecherinnen, die sie da ausgesucht haben für das Hörbuch. Und das ist eine wirklich sehr schöne Produktion. Kann ich nur empfehlen. Ich habe das Buch gekannt, habe das Hörbuch gesehen und war äußerst positiv überrascht, was sie aus dem Buch zum Hörbuch halt gemacht haben. Also ist in dem Bereich ist es für mich klar eine Empfehlung. Ja. Das Hörbuch ist wirklich gut.
Ja, aber diese Serie ist absolut daneben. Ja. Hat sich ja selbst Frank Schätzing negativ zu geäußert zu der ganzen Sache.
Genau, da hat sich ja distanziert davon. Ja. Der war am Anfang, glaube ich, bei der Produktion mit drin.
Ja.
Und dann hat man sich ja getrennt. Und es hat so viel Potenzial, auch wenn du sagst, okay, man muss es ein bisschen in die heutige Zeit holen, weil sie ist ja auch schon wieder ein paar Jahre älter, ja. Man muss da gerade auch fürs Fernsehen ein bisschen dran arbeiten. Aber da gibt's so viel gute andere Beispiele, ja, wo das funktioniert hat oder wo die Änderungen ja auch wirklich Sinn ergeben haben. Andererseits, ich habe schon Fragezeichen auf der Stirn gehabt, wie ich die Besetzung gesehen habe für die Serie.
Ja.
Und ich so, okay, da tue ich mir jetzt auch ein bisschen schwer mit, ja. Das wäre auch anders gegangen, aber Obwohl, bin mir sicher, dass sie das Beste draus gemacht haben. Aber.
Obwohl das ja nicht immer was zu heißen hat. Es kann ja sein, dass die Besetzung trotzdem irgendwo dann zusammenpasst. Oder ja, ja, man kann sie ja trotzdem überraschen lassen. Also es gibt ja viele Filme, wo man sagt, okay, die Besetzung, und am Ende ist es dann doch sehr gut geworden. Das ist ja jetzt nicht immer unbedingt ein gleichen ausschlaggebendes Kriterium dafür, dass das Ganze schlecht sein muss.
Ja, guck mal, allein die Diskussion, die wir hatten über Daniel Craig, als bekannt gegeben wurde, dass Daniel Craig der neue Bond ist.
Ja, aber das war auch am Anfang schon sehr gewöhnungsbedürftig. Ich musste mich erstmal dran gewöhnen. Nee.
Also Casino Royale damals hat mich direkt überzeugt.
Ja.
Und ich habe ja, okay, die Promo-Arbeit war halt ein bisschen schwierig, ja, die Vorstellung von ihm auch dann, wie gesagt, mit der Weste auf dem Wasser und so, ja, mit der Rettungsweste, beziehungsweise war ja alles Drohnen, aber war ein bisschen schwierig, das hätte man alles anders machen können, aber wie gesagt, der erste Film hat, das ist Bond. Ich habe eh gesagt, Junge, ihr redet doch den armen Mann nicht im Vorfeld sogar so runter, ja, guckt euch doch erstmal an, weil hier mit Daniel is not Craig oder is not my Bond und so ein Kram, die ganzen Internetseiten, die es da gab, das war ja schon unter alle. Und wie gesagt, und dann ist es ja mit meiner Meinung nach einer der Top 3 Bonds generell. Mhm. Wir hatten ja ein bisschen mehr als 3 Bond-Darsteller in den Jahren.
Ja.
Es ist definitiv einer der 3, wenn nicht sogar der 2 besten Bonds, aber da will ich jetzt meine Jugend jetzt nicht so irgendwie Böses tun, weil mein erster Bond war ja Roger Moore, den ich gesehen habe jemals. Danach ja erst Sean Connery. Und deswegen ist es immer so ein Problem, ja, wenn man da über die besten Bonds halt redet, weil wie bei der ersten Liebe, ja, der erste Bond ist halt, nimmt halt auch immer so einen speziellen Platz in einem ein.
Ja.
Wie gesagt, mein erster Bond war wirklich Roger Moore, den ich damals gesehen habe, ja.
Mhm.
Und das war dann, gerade wenn du die ersten Bonds dann gesehen hast mit Sean Connery, ja, war das auch schon krass,
ja. Ja, ja, klar.
Weil das waren ja auch so Unterschiede in den Bonds und dann natürlich, was später kam, dann auch nochmal, gerade auch die Diskussion, die du damals hattest mit, sag mal, wie hieß er dann nochmal?
Timothy Dalton, meinst du?
Timothy Dalton als Bond, genau.
Ja, war auch schwierig. Für mich war es nicht so.
Waren ein paar gute Bond-Filme dabei, ja. Aber das war ja damals auch schon so die Diskussion, er als Bond. Pierce Brosnan auch nochmal, gerade zu Daniel Craig nochmal eine ganz andere Hausnummer. Der hat ja quasi so einen Mix aus Moore und Connery so ein bisschen gehabt, plus seine eigene Note noch. Und wie gesagt, dann hatten wir ja Craig.
Ja.
Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ja,
wer der Neue wird, also steht ja noch nicht fest, ne?
Nee. Und da bin ich echt mal gespannt, wie es weitergeht, ja. Aber
gut,
wir sind ja kein Filmpodcast, hast du gesagt?
Nee, noch nicht.
Serien- und auch kein TV-Podcast. Deswegen lassen wir es vielleicht da mal bei.
Genau.
Genau. Haben wir denn überhaupt irgendwas anderes?
Du, wir haben so ein bisschen was zusammengetragen.
Wir haben doch einen Gordon Moore.
Ja, leider haben wir.
Gordon Moore.
Ja, gut. Ja,
Die waren allerdings nicht verwandt oder verschwiegen.
Die waren nicht verwandt, aber.
Jedenfalls nicht, so viel ich weiß.
Aber Gordon Moore ist leider verstorben. Gordon Moore ist der Mitgründer von Intel und der ist, glaube ich, gestern verstorben, ja. Im Alter von 94 Jahren, ist er.
Gesegnetes Alter, ja.
Von uns gegangen, ja. Und was wären wir heute ohne die Firma Intel? Also Intel hat ja nun den Mikroprozessor entwickelt oder Gordon Moore zusammen mit seinem Firmengründer hat 1968 die Firma NM Electronics gegründet und daraus ist dann später die Firma Intel hervorgegangen. Ja, und wir wissen ja alle, was Intel geleistet hat und was sie eigentlich, nicht nur eigentlich, sondern was sie für die IT-Industrie getan hat, die Firma Intel.
Ja, man darf es echt nicht unterschätzen, ja.
Ja.
Und vor allem, man muss sich ja mal vor Auge führen, dass es noch gar nicht so lange her ist.
68, das ist noch nicht lange her.
Ich bin Baujahr 70, mein Gott. Das hat da gerade angefangen.
Ne? So ist es.
Also klar, das ist Elektronik etc. alles weit vorher schon. Aber gerade auch, wie gesagt, mit der Krönung und was dann daraus wurde, beziehungsweise wie ja gerade auch am Anfang die Prozessorentwicklung war, ja. Also das ist wie und das ist noch nicht so lange her, ja.
Es gab davor zwar schon einen Computer, den Z1 von Konrad Zuse, den gab es natürlich schon weitaus davor,
da
aber das war
so
halt
viel davor, ja.
Das war halt kein mikroprozessorbasierendes System in dem Sinne. Und das war dann wirklich ein Meilenstein, einen Mikroprozessor zu haben.
Ja.
Und es gab halt Zeiten, da hatte Intel halt sage und schreibe Marktanteile von 84-85%. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das waren halt
Der
Chiphersteller. Ne? Mhm. So ist es. Und heutzutage.
Genauso wie du hast Intel, wie gesagt, bei den Chips, du hast Microsoft bei Betriebssystemen gehabt. Das ändert sich ja die letzten Jahre auch so ein bisschen, aber nach wie vor ist ja eigentlich der Standard noch Microsoft Windows. Office ja im Prinzip auch Microsoft.
Ja.
Auch wenn sich da ein bisschen was tut, aber es ist ja in dem Bereich tut man sich dann noch schwerer, weil mein Gott, so ein Betriebssystem, gerade wenn du es halt in irgendeinem Unternehmen nutzt, das wechselt es ja auch nicht von heute auf morgen. Auch wenn du mal überlegst, wie lang da die Update-Zyklen sind oder bis da eine neue Windows-Version mal eingeführt wird, ja, was da alles hinten dran steht, ja. Das ist ja schon so ein Ding. Oder wie gesagt, da hast du das gehabt. Guck mal, wie lange Apple gerade in dem kreativen oder im Publishing-Bereich führend war oder welche Marktanteile die früher hatten in dem Bereich. Ja, das war ja dann quasi auch. Und heutzutage würdest du bei so Sachen direkt hier ein Monopolverfahren am Hals haben. Ja.
Ja, ist auch ein gutes Thema. Auch dieser ganze Desktop-Publishing-Bereich, der hat sich ja auch in den letzten Jahren stark zusammengeschrumpft. Früher gab es ja viele verschiedene Player, da gab es Aldus PageMaker, das ging ja dann, Aldus wurde ja aufgekauft von Adobe und der PageMaker ging dann in Adobe über, aus PageMaker wurde dann InDesign, so viel wie ich weiß. Ja, das hat sich ja dann alles stark zusammenkonsolidiert, das ganze Thema. Also der Markt der Desktop-Publishing-Systeme, der war ja viel, viel größer, als er heute ist. Das hat sich ja alles sehr, sehr stark zusammen reduziert. Und im Endeffekt ist ja Adobe der Big Player, der noch übergeblieben ist. Es gibt natürlich auch noch andere, kleinere Softwarelösungen, aber die sind alle nicht so bedeutend wie Adobe, ne? Ist immer noch mehr oder weniger im High-End- und Profibereich der Quasi-Standard.
Guck mal, in meiner Jugend gab es noch so Ausbildungsberufe wie Setzer, Druckvorlagenhersteller.
Ja.
Ja, und so Sachen, wo du früher wirklich noch mit die Platten oder so geätzt hast, ja.
Ja, klar.
Du hast ja heute im Prinzip alles so nicht mehr.
Ja, so ist es.
Und das ist, wie gesagt, das ist noch nicht so lange her.
Nein.
Mein Gott, klar, du sagst die 70er und aber das ist noch nicht lange her, Freunde. Das ist echt noch nicht lange her.
So ist es. So ist es.
Da sagt man, die Zeit vergeht so schnell. Aber das, guck mal, alle, wo wir heute sind. Damals hast du noch die Chips von Hand geklöppelt, ja, im Prinzip. Und heutzutage hast du so ein iPhone, ja.
Ja.
Ja. Oder eine Apple Watch ist ja auch ein ganz gutes Beispiel für ganz kleine Elektronik, ja.
So ist es.
Computer am Handgelenk, ja. Und die werden ja auch nur leistungsfähiger in Zukunft, ja.
Ja, obwohl ja die Apple Watch in den letzten Jahren so eine kleine Pause eingelegt hat, von der Leistung oder von der Leistungsentwicklung her. Aber das ist ja nochmal ein anderes Thema.
Ja, die Problematik, die du in dem Bereich wieder hast, die wird wahrscheinlich erst dann wieder stark ansteigen, wenn andere Anwendungsfälle, die halt mehr Power brauchen, dazukommen.
Ja.
Wenn ein Wettbewerber kommt, der irgendwas hat, wo du, wie gesagt, wieder, ansonsten hast du jetzt ein ausgereiftes, in Anführungszeichen, Produkt, wo sich nur noch wenig tut. Ja, guck doch mal heute im Smartphone-Bereich, da hatten wir ja in der Vergangenheit auch schon drüber gesprochen. Du hattest am Anfang in der Sturm- und Drangzeit definitiv mehr
Entwicklungsschritte, größere Entwicklungsschritte.
Erstens mal das, ganz auch klar. Was das Design der Geräte betroffen hat. Ja, da gab es auch mal jemand, der mal was anderes ausprobiert hat. Mhm. Und jetzt hast du halt so einen schwarzen Klotz in der Hand. Ja, klar, die werden noch mal größer. Ja, die Display, also das Verhältnis ändert sich noch mal. Mhm. Ja, du hast dann kein 16, da hast du 16 oder jetzt die 21 zu irgendwas. Ja, dass sich da noch mal was tut. Ja, vielleicht gibt's ja auch dann diese Rolldisplays irgendwann mal in den nächsten Jahren, ja, dass du da noch mal in die Breite rollen oder in die Länge rollen kannst. Wir haben ja momentan die Flips, ja. Mhm. Aber im Prinzip, mein Gott, du hast den schwarzen Klotz, ja, und das war's, ja. Und mal gucken, was sich da vielleicht noch mal tut, ja, aber den Stand haben wir jetzt bei der Smartwatch im Prinzip auch erreicht. Klar hast du dann noch mal jetzt auch mit der Ultra, ja, noch mal ein neues Modell gehabt, aber im Prinzip ist es ja die Apple Watch in einem anderen Gehäuse mit einer anderen Funktion noch zusätzlich, ja, und das war's dann. Und klar, du hast jetzt, gerade wenn du mal zu Android Wear gehst im Vergleich zur Apple Watch, hast du nochmal einen Unterschied mit dem Display. Ja, das eine ist halt rund, das andere nicht, ja.
Ja.
Aber ansonsten sehr ähnlich. Wie gesagt, da ist halt Apple jetzt in der Situation, dass sie nicht gezwungen sind, da irgendwo dir ein kleines Atomkraftwerk ans Handgelenk zu schnallen.
Das ist das, ich würde sagen, das ist fast schon das Problem der ganzen Sache. Für den Kunden ist es das Problem, weil Apple ist in der komfortablen Lage, so weit voraus zu sein oder keinen Konkurrenzdruck zu spüren. Und somit haben sie auch keinen Entwicklungsdruck, dass sie jetzt irgendwie gezwungen sind, noch riesen Innovationen zu machen. Ne?
Inwieweit das natürlich für den Kunden ein Problem ist, weil er kriegt ja ein ausgereiftes Produkt.
Ja, aber was so ein bisschen...
Es ist halt für Apple ein Problem, weil... Wenn ich ein ausgereiftes Produkt mir kaufe, warum sollte ich mir nächstes Jahr ein neues kaufen?
Genau. Und weil sie so ein bisschen auf der Stelle treten. Mhm. Ne? Das ist immer so das Problem, wenn man nicht den Konkurrenzdruck im Nacken spürt, den kalten, den heißen Atem der Konkurrenz im Nacken spürt. Das ist das Problem.
Bei den Smartphones ist es ja momentan, dass der heiße Scheiß ja alles, was mit Fotografie zu tun hat.
Ja.
Das ist eigentlich das, worauf es hinausläuft beim Smartphone. Muss man mal gucken, wie sich das entwickelt. Ja, jetzt hatten wir ja gerade die kontroverse Diskussion mit Samsung und den Mondfotos.
Ach ja, Samsung tauscht den Mond aus. Ja, ja.
Ja, ja, das ist halt diese wie heißt es jetzt so schön?
Computational Photography. Ja.
Genau. Genau. Danke. Da wird es halt schwierig, ja, inwieweit diese und gerade AI, ja, das Stichwort im Moment auch wieder, ja, dieses Eingreifen der Software in deine Fotografie oder in das Bild, was du machst, inwieweit grenzt das dann schon an die Manipulation, beziehungsweise, das ist halt immer die Frage, ja. Das ist halt so dünnes Eis, das wird halt jetzt gerade mit dem, was du softwareseitig mittlerweile alles machen kannst und gerade mit den ganzen Hands und weiter und wie gesagt, jetzt AI wird auch in dem Bereich mehr Einzug halten, gerade auch mit Google, ja, die haben ja angefangen mit dem, haben sie fürs Pixel ja auch viel Werbung gemacht, ja, mit dem Retuschieren von Bildern, was ja immer besser wird, ja, von dem Endergebnis her und vor allem einfacher von der Anwendung her. Da muss man halt in Zukunft mal gucken, was da dann wirklich noch am Fotografieren halt übrig bleibt, wenn du halt so viel Software und intelligente, in Anführungszeichen, Tools mit drin hast, ja, die dein Bild dann verbessern. Ja. Mhm. Das wird halt nochmal, denke ich mal, so ein Thema werden, ja, die nächsten Jahre. Aber das ist halt das, wo momentan eigentlich die Innovation stattfindet. Ist halt das Thema Fotografie, Hardware, Software.
Ja.
Das ist halt das, was momentan, und das zieht sich ja durch alle Hersteller. Mhm. Klar. Das ist ja nicht nur Apple und Samsung, ja, das ist ja jeder andere auch. Mhm. Setzt auf das Thema Fotografie, ja.
So ist es. Ja. Genauso könnte man sagen, um die nächste Überleitung zu bauen, Apple setzt auf die Anwesenheitspräsenz. Ja, das ist auch doppelt gemoppelt, auf die Präsenz im Office und nicht mehr auf Homeoffice. Da hatten wir ja schon öfters drüber gesprochen und da gibt es jetzt neue Erkenntnisse.
Ja, ich habe da 2, 3 Überschriften gelesen, aus denen wurde ich nicht schlau. Ja, ich habe mich da jetzt nicht tiefer reingelesen.
Ja.
Aber so 2, 3 Überschriften, die klangen für mich so ein bisschen schräg.
Ja, die sind auch ein bisschen skurril. Naja, was heißt skurril? Sie sind halt so, dass die Mitarbeiter diese Präsenzpflicht nicht ganz so ernst nehmen. Also, naja,
kenn ich irgendwoher.
So nach dem Motto, naja, wir nehmen das jetzt mal als Vorschlag, aber nicht als Vorschrift oder als Regel. Und sie dehnen das Konzept Homeoffice weiter für sich aus. Das heißt, die vorgeschriebenen Home-Präsenztage im Unternehmen, die werden so gut wie nicht eingehalten. Mhm. Und das ärgert natürlich Apple, weil da natürlich auch der Workflow, den sie sich da so vorgestellt haben, so ein bisschen durcheinander gebracht wird. Und sie haben jetzt Maßnahmen eingeleitet. Das heißt, um das Ganze zu kontrollieren und nicht nur auf Vertrauensbasis das Ganze zu machen, müssen jetzt die Mitarbeiter sich per Transponder dort einloggen. Und das wird halt so per Transponder überprüft, ob die Mitarbeiter im Unternehmen sind oder nicht. Sollte das vermehrt auftreten, gibt es auch drastische Maßnahmen. Es gibt dann Abmahnungen oder erstmal gibt es Ermahnungen, dann gibt es Abmahnungen und sogar Kündigungen sollen dann möglich sein. Ne?
Ich frage mich nur, wie haben die denn überhaupt früher Zugang zum Gebäude bekommen? Die mussten doch bestimmt an irgendeiner Stelle sich eh schon ausweisen, beziehungsweise halt elektronisch die Tür öffnen.
Ja.
Und über dieses System hast du doch eh schon die Info, ist einer da oder nicht.
Es muss ja auch irgendwelche Zeiterfassungssysteme geben. Na gut, das kann man auf verschiedene Art und Weise.
Ja, okay, Vertrauensarbeitszeit. Gesagt, wenn du jetzt, das ist ja bei meinem aktuellen Arbeitgeber ja auch so, du hast ja deine Karte, mit der du in das Gebäude reingehst, aber das dient ja nur der Identifikation. Wo ist auf dem Firmengelände, in welchem Gebäude, welche Person?
Ja. Ja,
und da geht's auch noch nicht mal welche Person, sondern ist die Person in dem Gebäude, falls, wie gesagt, was ist, Feueralarm oder so, dass man dann sehen kann, sind so viele Leute aus dem Gebäude raus, wie ins Gebäude rein sind. Mhm. Ist es leer? Das ist zum Beispiel ein Grund. Aber da wird dir wird zwar auch eine Zeit angezeigt, die wird aber nirgends
verarbeitet.
Stopp, falsch, bei meinem aktuellen wird sie verarbeitet.
Okay.
Bei dem Arbeitgeber, wo ich vorher war, wurde die Zeit nicht verarbeitet. Mhm. Aber trotzdem hast du eine Vertrauensarbeitszeit, ja. Mhm. Gerade was jetzt auch die Arbeit von zu Hause betrifft. Wie gesagt, bei meinem vorherigen Arbeitgeber war es so, das war im Prinzip nur ein Türöffner. Da wurde keine Zeit erfasst, ja, etc. Das alles, was du sonst noch machen kannst, ja, wurde nicht gemacht. Das war im Prinzip nur ein Türöffner. Aber selbst da, wie gesagt, wüsstest du doch, ob die Person an dem Tag im Büro war oder nicht.
Ja, deswegen.
Auch wenn du die Zeit ja nicht erfasst. Ja.
Deswegen hat mich das auch so ein bisschen überrascht, dass das jetzt da so auftaucht mit dem Transponder.
Aber es kann, wie gesagt, es kann auch sein, dass gerade mit diesem Modell der Vertrauensarbeit du wirklich dann nur in dem Sinne mit der Karte einen Türöffner hast, dass das
kann
quasi deinen Schlüssel ersetzt.
Ja.
Und dass dann wirklich nichts anderes mit dass keine weiteren Daten erhoben werden. Mhm. Aber warum stellt man das System nicht um, sondern muss dann eventuell nochmal dieses Zusatz? Ja, okay. Aber das ist die Frage, wie das technisch da
vor Ort dann gelöst wird. Das weiß ich leider nicht, wie die das machen.
Naja.
Es kann ja auch sein, dass sie vorher einen Zugang über das iPhone hatten. Es ist ja auch möglich, das so zu realisieren.
Ja, wie gesagt, dass du dann quasi, egal wie, das wirklich nur ein Schlüssel im Prinzip ist, ja.
Ja.
Und dass halt sonst nichts mit oder nichts erfasst wird, ja.
Genau.
Ja.
Ja, gut.
Aber es wird jetzt schärfer geprüft. Okay,
kann man machen. Kann ich verstehen, ja. Ich meine, wenn diese Regel nicht von den Mitarbeitern umgesetzt wird und kann ich verstehen, dass Apple das natürlich jetzt überprüfen möchte, das Ganze.
Ja, mein Gott. Bei uns ist es ja auch so, 3 Tage die Woche soll man im Büro sein und das wird ja von den Mitarbeitern auch großzügig ausgelegt.
Ja, okay.
Also das ist nicht nur ein Apple-Problem.
Nee, das Problem.
Also, was heißt Problem? Das kommt nicht nur bei Apple vor.
Das haben auch andere. Das
wird in anderen Unternehmen auch gemacht. Klar. Gerade wenn du ja auch wieder so Aussagen oder so Vorgaben hast wie 50%.
Ja.
Ist halt immer schwierig zu machen, ja.
Ja.
Weil rein rechnerisch 50%, sind keine 3 Tage.
So ist es.
Aber wegen einem halben Tag oder so würde ich jetzt die Strecke auch nicht fahren.
Nee.
Um es mal so zu sagen.
Richtig.
Aber dann ist man mal drei da, da ist man mal zwei da und dann spiegelt, na, dann passt sich das ja alles wieder an.
Mhm.
Ja, also von daher.
Gut. Dann lass uns noch mal über den HomePod mit Display sprechen. Über den HomePod.
Oh, ist er raus?
Nee. Das, also, das wäre ja was, du. Das wäre ja die Überraschung. Ja,
genau, so ein Stealth-Launch. Ne?
Ja,
ab heute kannst du bestellen. Ja, keiner hat es mitgekriegt, keine Pressemitteilung, gar nichts.
Also, dass bei Apple jemand nicht mitbekommt, dass, wenn sie irgendwie ein Produkt releasen und wenn sie es noch so leise machen.
Sehr unwahrscheinlich.
Ja. Das rauscht doch sofort im Blätterwald der Apfelbäume. Also, das geht auch ratzfatz. Nee, er hat da nochmal so einen Nachtrag reingehauen, dass das Ding wohl frühestens erst 2024 kommen soll. Und Apple habe schlichtweg dafür keine Zeit und keine Kapazitäten. Also sowohl von der Entwicklungssituation her als auch von der Personalsituation her. Naja gut, Personal brauchst du halt, um das Ding zu entwickeln. Das eine bringt das andere ja mit sich letztendlich. Und es wird sich weiterhin voll und ganz auf das Mixed Reality Headset konzentriert, aber diese Aussagen hören wir ja nun schon seit Wochen und Monaten, dass das quasi das Gerät mit dem Hauptfokus ist. Ja.
Ja, aber nach dem, was wir ja wissen, wie Apple arbeitet, und wir haben in der Vergangenheit ja auch schon gesprochen, da wird ja immer gerne mal von einem ins andere Team, je nachdem, wo halt Kapazitäten gebraucht werden, geschoben. Wir hatten das ja schon von macOS zu iOS, ja, von angeblich ja aus den Teams ja dann auch zum Car-Projekt, ja, alle zum Auto, und wieder zurück und hin und her. Und wo wir auch schon gesagt haben, es ist ja schön, dass Apple so flexibel da herangeht. Ja, man könnte ja auch mehr Geld in die Hand nehmen und ein paar Leute mehr anstellen. Aber wozu das geführt hat, da haben wir in der letzten Sendung ja auch schon mal regelmäßig drüber gesprochen. Ja, sind ja momentan die Zahlen, die man immer wieder hört, ja, bei den diversen Firmen, ja, was da gerade an Stellen wieder abgebaut wird. Jetzt Meta und Amazon ja auch gerade wieder die Woche durch die Presse gegangen. Ist Apple ja ein bisschen vorsichtiger gewesen die letzten Jahre und hat da ja intern sowieso schon immer, wie gesagt, so reagiert, dass sie dann einfach von einem Projekt ins andere halt die Mitarbeiter verschoben haben. Ja. Deswegen könnte man sich das jetzt da auch ganz gut vorstellen, weil ich denke nicht, dass Lautsprecher jetzt die Priorität sind, ja, bei Apple. Daher, wenn du da freie, was heißt freie, aber wenn du da Kapazitäten hast, ja, dann zieh die da ab, steckst woanders hin, wenn du sie da brauchst, ja, und schiebst halt dann die Lautsprecher ein bisschen nach hinten, beziehungsweise das Smart HomePod Display, was auch immer, wie es genannt wird, ja, stellst du dann einfach mal hinten an. Du hast eh keinen Druck, ja, du hast ja auch keine bestehende Produkte schon am Markt, ja, die irgendwie ein Update brauchen, ja, weil sie mittlerweile 5 Jahre alt sind, wie ein iPod Touch damals. oder ein iPod Mini. iPad Mini, ja, wo nichts passiert, ja. Und dann, ja, weil die Leute einfach an anderen Sachen arbeiten, ja. Und wie gesagt, da hast du den Druck ja nicht. Von daher, mein Gott, ja, sie sind ja auch, dann sind es ja nur Gerüchte, ja. Weiß man, ob die überhaupt das Ding wirklich bringen wollen.
Das ist die Frage.
Ja. Das ist ja das Nächste. Ja. Und wenn sie dann sagen, okay, das ist ein Produkt, das ist eh ein neues für uns, muss man mal gucken, inwieweit das überhaupt vielleicht noch Sinn macht, ja, in einem halben Jahr, und momentan brauchen die Leute woanders, dann könnte es auch passieren, dass das Ding vielleicht erst zu Weihnachten 24 irgendwann in den Regalen steht. Ja.
Zum Beispiel.
Wenn überhaupt.
Ja, genau. Wenn überhaupt. Und man weiß ja auch nicht, wie weit sie jetzt mit der Entwicklung sind. Es kann sein, dass sie gerade erst angefangen haben. Es kann sein, dass sie es wieder verworfen haben. Sicherlich werden die irgendwo einen Prototyp rumfliegen haben.
Ach, die haben garantiert.
Und spielen mit solchen Gedanken und mit solchen Ideen rum und setzen das auch mal in Hardware um in irgendeiner Form. Aber ob sie das intern schon wieder komplett verworfen haben, das ist natürlich auch mal eine ganz andere Sache, ganz klar. Ja.
Ich denke, dass gerade die an dem Projekt intern gearbeitet haben, was generell HomePod betrifft, dass sie da schon sehr viele Ideen haben und auch gerne Projekte umsetzen würden.
Ja, klar.
Aber da sagt dann Apple auch, ja, danke für den Vorschlag, aber
genau, Die haben bestimmt
Priority im Moment.
Die haben bestimmt ganz viele Designkonzepte und Überlegungen schon durchgespielt und sind am Experimentieren, das ist doch ganz klar. Mhm. Ja. Und nicht alles, was man durchspielt, wird dann natürlich auch ein finales Produkt, logisch.
Ja, ja, auch wenn du es gerne machen würdest, ja.
Genau.
Ja, aber also was ich mir gut vorstellen kann, dass sie, wie gesagt, intern an sowas gearbeitet haben, dass es relativ weit fortgeschritten ist und da vielleicht intern auch schon so ja fast Produktionsreife erreicht hat. Ja, also wenn es sehr fortgeschrittenes, sehr fortgeschrittener Prototyp ist, ja, wo vielleicht auch der eine oder andere Manager schon gesagt hat, boah, ja, warum nicht? Und dann hast du jetzt das Problem, sorry, wir brauchen dich momentan hier drüben, ja, komm doch morgen mal zu uns in die Abteilung. Wir müssen hier dringend was an den MacBooks schrauben, ja.
So ist es.
Oder ja, vielleicht müssen sie auch die neuen Lautsprecher für einen großen iMac designen jetzt.
Ja, ja, gut, da müssen sie ja nicht so viel Gas geben, ne? Da können sie ja vorhandene Strukturen aus dem Studio-Display rausnehmen etc. Da sind sie ja relativ gut aufgestellt, was Lautsprecher beanlangt.
Ja, das muss ja alles nochmal viel besser werden dann für ein iMac.
Ja, ja, ja.
Oder fürs neue Display dann.
Ja, ja, ja.
Würde man sich wünschen, aber das ist ja auch keine Priorität bei Apple anscheinend.
Nee, das ist korrekt. Man wartet ja immer noch auf ein leistungsstärkeres Display zwischen Studio-Display und zwischen Pro-Display XDR. Aber
genau, so ein günstiges Pro-Display oder was heißt
ja,
günstiger, aber unter dem Preis von dem aktuellen. Ja.
Was heißt günstig? Das ist immer.
Vor allem, das bräuchte eigentlich mittlerweile auch mal ein kleines Update, ja.
Das Studio-Display meinst du? Das große Display meinst du? Hm. Ja, ja, das
auf jeden Fall. Ist auch schon Jahre gekommen, ja. Da könnte man auch was machen.
Da müsste man mal was machen, ja. Hm. Auf jeden Fall.
Aber keine Priorität bei Apple im Moment, ja.
Ich glaube oder ich vermute mal, da wird es dann vielleicht ein Update geben, wenn der neue Mac Pro rauskommt. Oder in diesem Zeitraum vom Release des Mac Pros, dass da irgendwas kommt, entweder davor oder danach. Also das würde natürlich perfekt passen.
Zum wäre schön.
Ja, ja, zum. Ja, das wäre natürlich optimal, dass man dann quasi das neue Display vorstellt. Das hat man ja damals beim Mac Pro, also der letzte Intel Mac Pro ja auch so gemacht. Diese beiden Produkte wurden ja zusammen vorgestellt.
Ja.
Und das würde sich dann ja mit dem neuen Mac Pro auch anbieten. Ne?
Ja.
Aber okay. Der lässt ja auch noch auf sich warten.
Leider, ja.
Leider.
Also momentan die zwei Baustellen.
Mac Pro.
Also eine Baustelle definitiv Mac Pro.
Ja.
Weil da warten wir, der wie gesagt, der war ja schon angekündigt oder über den wurde schon gesprochen, da warten wir ja wirklich händeringend drauf.
Ja.
Dann natürlich die Brille.
Ja.
Das Auto, okay, das wird, denke ich mal, noch ein bisschen länger dauern. Brille haben wir so viele Gerüchte schon gehabt und teilweise auch wirklich schon so viele, genau jetzt nicht unbedingt, aber so viele Sachen, die du gehört hast, ja, wo du sagst, okay, das ist ein Produkt, was da anscheinend wirklich irgendwo jetzt demnächst mal kommen müsste. Ja, das ist so mit die Baustelle. Das sind, glaube ich, die zwei, wo sie momentan wirklich die meisten Ressourcen halt reinstecken, ja.
Das könnte man annehmen, ja. So ist es. Naja, bleiben wir am Ball. Tja, da gibt es noch ein paar Updates zum iPhone 15. Ja.
Sicher 15?
Wir sind bei 14, ja, ja.
Nicht 16 oder 17 sogar schon?
Nee, das ist doch ein bisschen weit in die Zukunft geblickt, obwohl, naja. Es gab ja auch schon,
haben wir auch schon gesprochen.
Es gab ja auch schon 16er Gerüchte, also das ist halt, es ist halt immer wieder der Fall. Ja,
wobei, man muss ja auch mal gucken, wir haben jetzt mittlerweile April.
Ja.
Ja, also noch nicht ganz, aber.
Fast. Nächste Woche.
Also so lange bis zum iPhone ist es nicht mehr.
Nö, wir sind so in der Mitte, ne? Sieht man ja auch an der Farbe Gelb, boah, ne? Das ist so die
Mid-Season. Das ist noch nicht so lange her, ja.
Also genau.
Das 14er ist auch noch nicht so lange her, ja.
Also für mich ist es jetzt klar, ich sitze das 14er definitiv aus und jetzt warte ich dann auf das
15er. Ich wollte gerade sagen, solange dein Gerät jetzt noch tut, genau, ja, und nicht kaputt geht, warum solltest du genau. Jetzt zum 14er greifen.
Ich warte auf das 15er. Allein schon, weil da ja USB-C drin stecken soll. Da sind sie sich ja mittlerweile alle einig. Obwohl sie könnten es ja, wie wir schon festgestellt haben, noch einmal aussetzen und 2024 müssten sie dann definitiv umsteigen oder umrüsten auf USB-C.
Ja, wobei aktuell heißt ja, okay, USB-C, aber die billigen, in Anführungszeichen, iPhones sollen ja nur USB 2.0 kriegen. Ja.
Da gab es zwei verschiedene Aussagen, komischerweise. Ne? Das ist ja auch das Interessante. Im Moment habe ich das Gefühl, dass sich die ganzen Analysten und Leaker so uneinig sind wie schon lange nicht mehr. Ming-Chi Kuo hat gesagt, dass 15er und das 15er Plus sollen auch eine schnelle Ladefunktion haben oder bekommen.
Das ist das eine Thema und das andere ist ja die Geschwindigkeit. Und das hatte ich eben gemeint.
Ja.
Wie gesagt, die sollen ja nur USB 2.0 bekommen.
Genau.
Mein Gott, kann man machen. Wie gesagt, ich bin da kein großer Freund von. Aber.
Ja, und die größeren Modelle sollen dann USB 3.0 Gen 2.2 bekommen, also die schnellste USB-C-Geschwindigkeit, die derzeit, glaube ich, zugelassen ist. Kurz vor Thunderbolt 4 steht sozusagen. Also die letzte USB-C-Geschwindigkeitsspezifikation vor Thunderbolt 4, das soll dann wohl in den Pro- und Pro-Max-Geräte reinkommen. Und die Schnellladefunktion soll halt durchgereicht werden in alle Geräte. Allerdings nur, das hat er nochmal bestätigt, und das, da hat er auch nochmal andere Analysten und Leaker mit bestätigt, allerdings nur mit einem Original oder mit einem MFI-zertifizierten USB-C-Kabel. Mhm. Nur das soll dann die Schnellladefunktion auch oder das Schnellladen ermöglichen. Ja. Die Gerüchte haben wir auch schon seit Wochen gehört, aber er hat es halt nochmal herausgearbeitet. Ja, warum auch nicht? Je länger ich darüber nachdenke, über diese MFI-Zertifizierung, je mehr kann ich mich damit anfreunden. Weil es gibt ja, wenn du jetzt guckst, auch kaum noch nicht MFI-zertifizierte Lightning-Kabel. Das hat sich ja auch schon zum Quasi-Standard entwickelt. Also kannst du ja auch selbst bei den Billiganbietern wie Anker oder wie Ugreen, ja, oder bei den günstigen Anbietern,
wie sie auch immer heißen,
da sind ja auch schon alle Kabel MFI zertifiziert und die sind dann auch preislich relativ attraktiv gegenüber den Original Apple Produkten und von daher sehe ich das jetzt auch nicht als großes Problem an. Am Anfang wird es wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein, ein USB oder MFI zertifiziertes USB Kabel zu kaufen von Third Party Anbietern, aber das wird sich dann in den ersten 3, 4, 5 ja, Monaten auch relativieren, das Ganze.
Man muss sich doch mal angucken, wie die Preise sich ja auch hier mit Lightning etc. entwickelt haben. Du kriegst ja heute auch vernünftige Kabel von günstigen Herstellern, ja, die wesentlich günstiger sind als die Originale von Apple.
Ja, und sogar noch besser sind von der Isolierung her, von der Haltbarkeit als die Original Apple Kabel. Ja, also von daher.
Oder, ja, vor allem, wo du auch wirklich Auswahl hast, was Länge, Farbe oder Material betrifft, ja, du kriegst die auch braided und wie gesagt in allen möglichen Farben, ja, mittlerweile.
Ja.
Da hat sich ja auch so viel getan und zwar, wie gesagt, auch zu vernünftigen Preisen.
Ja.
Ich habe ja auch schon wenn ich mir ein Kabel kaufen muss, habe ich ja auch schon lange nicht mehr zu den Originalen
gekriegt. Nein,
ja.
Das,
von daher.
Es gibt da so viel Besseres.
Das wird da mit dem USB oder gerade auch mit den MFI-zertifizierten Sachen beim Umstieg auf USB-C jetzt auch nicht so lange auf sich warten lassen. Da kratzen wahrscheinlich die ersten schon mit den Hufen, ja, und sind da bereit, direkt die Nachfrage dann auch zu bedienen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, ich meine, die ersten, das wird Belkin, wird eines der ersten Firmen sein, die dann eine MFI-Zertifizierung bekommen, weil die arbeiten ja sehr schnell und sehr direkt mit Apple zusammen und sind immer sehr nah am Produktrelease zu den neuen iPhones mit Zubehör und da wird natürlich auch Belkin der erste Third-Party-Anbieter sein, der da ein MFI-zertifiziertes USB-C-Kabel am Start hat. Davon ist auszugehen. Das ist so. Und dann die anderen obligatorischen Hersteller. Das ist meistens der Fall. Ja, und dann gab es von Mark Gurman noch eine Aussage zum Thema Display-Rahmen. Da hat er sich auch ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Allerdings hat das eingegrenzt, es soll ein extrem dünner Displayrahmen werden, das allerdings nur bei dem Top-Modell, nur bei dem Max-Modell. Alle anderen Modelle, wie das normale Pro und die normalen 15er, die sollen den herkömmlichen Displayrahmen bekommen. Und ich könnte mir vorstellen, gerade so das Thema Displayrahmen, das kann bei den ein oder anderen Kunden nochmal Begehrlichkeiten wecken, weil das ist natürlich das, was du immer im Blick hast, das, was du immer siehst, das ist so diese Bildschirmästhetik, die du sofort siehst und immer wahrnimmst, weil du ja immer frontal auf das Gerät guckst, im Normalfall, wenn du mit dem Gerät arbeitest. Ich glaube, da wäre ich auch getriggert, wenn da ein Gerät kommt, was so einen extrem dünnen Bildschirmrahmen hat.
Also es ist jetzt wirklich die Frage, wie groß ist wirklich der Unterschied?
Ja, er spricht von 1,5 Millimeter.
Ja, weil das, was ja wirklich ins Auge fällt, ist ja nach wie vor die Notch. Und wenn die jetzt erstmal, wie gesagt, wegfallen sollte bei allen iPhones, ob der Displayrahmen dann noch so sehr ins Gewicht fällt, ich weiß es jetzt nicht. Das ist halt wirklich die Frage, wie groß ist oder was oder wie stark fällt der Unterschied halt wirklich ins Auge. Und ich denke mal, da ist die Notch dann einfach das größere Thema.
Naja, also ich habe jetzt letztens das aktuelle S23 Ultra von Samsung in der Hand gehabt und das hat ja auch einen extrem dünnen Display.
Blasphemie.
Ich habe es nur in der Hand gehabt. Ich habe dann
Weiche von mir, Satan.
So ungefähr.
Und nee, ich habe es noch gar nicht live gesehen.
Das hat schon beeindruckend dünne Displayränder.
Ja, hat es?
Und ja. Und man muss es fairerweise auch dazu sagen, die aktuellen iPhones, also die 14er und die 14 Pro Geräte, die haben am Markt die dicksten Displayränder. Das ist halt leider so. Und ich könnte mir vorstellen, dass das bei vielen Begehrlichkeiten wirkt. Also selbst bei mir, wenn ich mich jetzt dran zurückerinnere, wie dünn die Displayränder von dem Samsung-Gerät waren, das würde ich schon gerne haben wollen. Also ich persönlich finde das toll.
Ja, für mich ist es jetzt, wie gesagt, der Displayrahmen jetzt nicht so, weil bei Rahmen kriege ich immer Hunger.
Ja, das ist was anderes.
Das ist ein anderer Rahmen, ja. Ich weiß. Es ist halt, wie gesagt, für mich eher die Frage der Verhältnismäßigkeit. Wie gesagt, die dadurch, dass ich ja bei mir am iPhone die Notch noch habe, und wenn die halt mal weg wäre, wäre für mich, denke ich mal, ein interessanter als jetzt nochmal ein bisschen kleinerer oder schmälerer Displayrahmen. Weil mir der sowieso, auch gerade weil ich ja ein Gehäuse noch dran habe, ein Case noch habe, was er auch noch mal ein bisschen aufträgt, ja, nicht jetzt so gravierend, ja, wie die Notch. Weniger Rand, ja, ist halt immer die Frage, je nachdem, wie viel mehr vom Display verdecke ich dann mit meinen dicken Fingern, wenn ich es halte. aber das ist ja nicht das Problem von Apple. Und klar, wünschenswert wäre wirklich, wenn All-Display wäre.
Ja gut, das wird es wohl noch nicht sein. Das wird wahrscheinlich auch...
Nein, aber je mehr Display, umso besser.
Ja, klar.
Umso schöner, ja, weil, wie gesagt, dann ist es wirklich nur noch Display. Aber mein Gott, ist das jetzt, ob das jetzt 1 Millimeter, 0,8 Millimeter, das...
Also bei dem Samsung war es wirklich so, dass es mir sofort aufgefallen ist. Ne? Also das ist sofort für mich positiv ins Gewicht gefallen. Und natürlich hat jeder eine andere Gewichtung, ob für ihn das wichtig ist oder nicht, ganz, ganz klar. Aber für mich war das, ich will es jetzt nicht übertreiben, aber es war schon outstanding. Also es hat mich schon beeindruckt, dass das wirklich...
Outstanding?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie waren das früher bei dem Samsung, was ich hatte, wie waren da die Displays?
Nee, das hat sich auch erst in den letzten Jahren entwickelt, das Ganze.
Ja, klar, die Technik geht ja auch entsprechend weiter, ja.
Ja.
Ich bin mal gespannt, ja.
Ja.
Also es wäre jetzt für mich kein Grund, das iPhone zu wechseln, aber klar.
Naja, gut, du bist ja auch noch halbwegs aktuell unterwegs. Ich meine, wenn du nur wegen dem Display... Ja,
für mich ist halt eher die Notch dann der ausschlaggebende Punkt, ja, weil...
Die soll ja jetzt durchgehend
auch
wegfallen.
Ja, das wäre für mich, wie gesagt, eher noch der Grund, dann zu wechseln, als jetzt ein dünnerer Displayrand. Aber klar, ja. Denn die Notch ist ja auch nochmal was ganz anderes als jetzt als
der Displayrand. Genau. Hm. Gut, ja, aber nochmal ganz kurz auf diese USB-C-Geschichte zurückzukommen. Mhm. Da hat nämlich Ming-Chi Kuo auch nochmal eine Prognose abgegeben bezüglich der Netzteile, die Apple angeblich im Gesamtjahr 2023 dann umsetzen soll. Also im aktuellen Kalenderjahr, wo wir uns gerade befinden. Da hat er natürlich eine Prognose rausgehauen, die mich so ein bisschen überrascht hat. Er sagte, es sollen zwischen 230 und 240 Millionen USB-C-Netzteile aus dem Hause Apple dann an den Kunden, an die Kundin gebracht werden. Um natürlich auch diese Schnellladefunktion dann komplett zu unterstützen. Da braucht man ja nicht nur ein Kabel dazu, man braucht ja auch ein Netzteil, was die Power liefert, was die Leistung liefert.
Das ist ja nicht mehr im Lieferumfang, ja.
Das ist nicht mehr im Lieferumfang, ne? Und das ist schon eine steile These, ne?
Ja, wobei, wenn man mal guckt, wie viel iPhones weltweit verkauft werden.
Ja gut, das ist richtig, aber es gibt ja auch Kunden, die dementsprechend noch Netzteile haben, die das können oder die vielleicht so viel Ahnung haben, dass sie auch sagen, kann ich ein Third-Party-Netzteil nehmen.
Ja klar, wenn du schon USB-C entsprechend Netzteile hast, die auch dann die Power bringen, um halt dann die Ladefunktion auch entsprechend nutzen zu können. Die Frage ist halt wieder, inwieweit müssen halt alle durchgehend MFI-zertifiziert sein? Und du hast ja aktuell wahrscheinlich noch keine High-Speed-Charging-Third-Party-Netzteile, die halt MFI-zertifiziert sind. Von daher mit dem Bestehenden ist halt die Frage, würde es dann funktionieren, wenn du ein entsprechendes Kabel halt dran hast? Oder würde es halt nicht gehen? Wie geht's? Das muss man halt dann mal gucken. Aber du hast natürlich den Vorteil, gerade Point of Sale, ja, wenn du im Apple Store bist, ja, dein Telefon abholst, der Apple-Mitarbeiter wird dich dann schon entsprechend darauf hinweisen, ja, über die Schnellladfunktion mit einem Apple-Netzteil. Und wollen sie das für $40 nicht noch mitnehmen? Und richtig, bei einem Telefon für über 1000 vielleicht ist die Frage da nicht so gravierend, ob du dann nochmal 40 in Zubehör steckst, ja.
Ja, richtig, genau.
Vor allem dann Original-Apple-Netzteil, ja, wo du ja auch weißt, es funktioniert, ja.
Mhm. Ja, möglich.
Also
möglich.
Das Potenzial ist definitiv da.
Ja, klar. Das sehe ich genauso.
Hm. Ob es dann letztendlich wirklich auf das Netzgerät hin dann so viel sein werden, müssen wir mal abwarten. Aber da geht einiges. Ja, man nicht ohne Grund, ja, verkauft ja Apple auch im eigenen Store, sei es jetzt online oder halt wirklich dann im Store Zubehör. Also Apple.
Ja, klar.
Eigenes gebrandetes Zubehör. Vom Kabel bis zum Case.
Ja.
Bildschirm, na okay, das Bildschirmschoner, sage ich schon.
Schutzfolien, ja.
Schutzfolien jetzt nicht unter dem eigenen Label, aber das kriegst du ja auch im Store. Ja, das
Belkin.
Verkaufen sie ja auch gerne mit.
Belkin macht das
da meistens, ja. Aber da gibt's, wie gesagt, da wird einiges umgesetzt, ja, an Zubehör.
Ja, ich meine, bei den Schutzfolien sind sie ja sehr clever. Da bieten sie ja auch einen Installationsservice an. Und das ist dann
was für viele, durchaus Sinn macht.
Ja. Das ist durchaus sehr sinnvoll, ja. Weil die Dinger dann natürlich komplett perfekt aufgetragen werden. Weil die haben ja auch die Hilfsmittel, die Maschinen dafür. Belkin hat ja da eine Maschine am Start.
Vor allem, du zahlst ja nichts extra.
Genau, es ist ein Service, ne? Und das spricht natürlich dafür.
Vor allem, die machen das vor Ort direkt, ja, genau. Aufs Gerät drauf. Du musst zu Hause nicht irgendwie
rumfummeln,
dann gucken und dann sitzt es vielleicht nicht richtig oder so.
Genau.
Sondern hier, wollen sie haben, machen wir ihnen drauf, peng.
Ja, vor allen Dingen, das Ding ist natürlich gleich total clean, wenn es aus der Verpackung kommt. Mhm. Du musst keine Reinigungsprozesse vornehmen. Der nimmt das Gerät aus dem.
So übertrieben, einmal gucken wegen Staub, ja,
genau.
Je nachdem, wo du es halt machst, ja. Aber die sind ja eigentlich sehr gut bei sich hinten aufgestellt, weil sie da ja nicht nur Displayfolien machen, sondern ja auch noch ein bisschen was anderes.
Genau.
Okay, je nach Storegröße, aber die haben da natürlich gute Bedingungen bei sich. Und dann haben sie vor allem die Maschine, ja.
Ja.
Alle in Anführungszeichen. Also ja. die Hilfe, ja, zum Anbringen.
Ja.
Klar hast du das teilweise jetzt im Zubehör ja auch. Ja, es gibt ja auch einige, die Folien oder gerade auch diese Glas-Display-Schutz-Sachen verkaufen mit dieser Fixierhilfe oder mit dieser Aufbringhilfe. Habe ich auch schon in Action gesehen. Funktioniert überraschend gut, ja. Muss man auch sagen. Vor allem mein Gott, für den Euro mehr oder so, den du da bezahlst, kann man eigentlich nichts verkehrt machen.
Ja.
Ah, aber wie gesagt, im Store auch nochmal eine ganz andere Sache, ja.
Naja, klar. Du bist doch noch gerade in diesem Kaufprozess und hast sowieso gerade sehr viel Geld ausgegeben. Dann nimmst du auch noch eine Folie mit oder
ein Case. Wenn du sowieso eine Folie mitnehmen willst, ja, ja, und dann, wie gesagt, können diese vor Ort noch trauen, umso besser.
Klar, so ist es. So ist es. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir hoffentlich in der Mitte der Sendung angekommen.
Ich wollte gerade sagen, sind wir schon am Ende.
Naja, am Ende nicht. Das wäre jetzt schlecht.
Alle Mitte haben wir, denke ich mal, schon erreicht. Ja,
die
ja.
Mitte haben wir erreicht und ich würde sagen, dann lass uns über unseren heutigen Werbepartner sprechen. Zum ersten Mal mit dabei ist die Firma Evergreen und sie werden uns auch noch ein Stück weit begleiten, so viel kann ich sagen, weil wir doch einiges über die Firma Evergreen erzählen möchten und das jetzt nicht alles in einen Werbespot komprimiert unterbringen wollen. Das wäre dann auch ein bisschen zu viel Reizüberflutung oder zu viel Informationen auf einmal. Und heute sprechen wir so über so ein paar Kleinigkeiten über Evergreen und Evergreen ist auf einer Mission. Und die Mission ist es, nachhaltige und einfache und gerechte Geldanlagen und Finanzplanung für alle auf den Markt zu bringen. Oder besser gesagt nicht zu bringen, sondern sie haben es schon auf dem Markt. Und das Thema Altersvorsorge spielt da auch eine ganz wichtige Rolle. Und ein Leitsatz von Evergreen ist, dass ein nachhaltiges Produkt auch von einem nachhaltigen Unternehmen kommen sollte. Evergreen ist ein B-Corp-zertifizierter Fondsmanager. Zu den B-Corp-zertifizierten Unternehmen zählen zum Beispiel auch die Firma Patagonia oder zum Beispiel auch die Firma Weleda Naturkosmetik oder Ecosia. Bei der Evergreen Fondsauswahl orientiert sich Evergreen an den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Evergreen ist gebührenfrei. Es gibt keine Extrakosten. Die Fondsgebühren liegen bei nur 0,59%. Und für alle, die das mal kurz- oder auch langzeitmäßig ausprobieren wollen, weil so eine Altersvorsorge, so eine Geldanlage, das ist natürlich nur was, was man nach meiner Meinung auf lange Sicht machen sollte. Für diejenigen gibt es auch einen kleinen Gutscheincode von uns und der lautet GeekCafé. Da gibt es 10 Euro Startguthaben ohne Bedingungen, das heißt ohne Mindestanlage oder andere Haken oder Ösen. Ihr bekommt quasi, egal wie viel ihr dort anlegt, 10 Euro Startguthaben. Das sollte es eigentlich für den ersten Spot erstmal sein. Wir gehen dann in den nächsten Folgen ein wenig genauer drauf ein und für alle, die noch ein paar Fragen haben, die können uns gerne die Fragen zu Evergreen zukommen lassen. Das heißt, was wir jetzt vielleicht nicht erläutert haben oder was vielleicht nicht auf der Webseite steht. Also ihr habt die Möglichkeit, auf unseren kommenden Werbespot etwas einzugehen oder nicht einzugehen, sondern ihr habt Gestaltungsmöglichkeiten, wie der nächste Werbespot aussehen soll. Und da schickt uns einfach mal eine E-Mail an info@geek-café.de und wir bauen die Fragen aus der Hörerschaft dann in die nächste Sendung ein. Der nächste Spot wird wahrscheinlich auch ein bisschen ausführlicher, weil wir davon ausgehen, dass aus der Hörerschaft dann ein paar Fragen kommen werden, die wir jetzt so nicht beantwortet haben oder die vielleicht für uns nicht so wichtig sind. Und letztendlich möchten wir auch so ein wenig mehr Infos geben, die vielleicht so auf den ersten Blick nicht ersichtlich sind. Und dazu dann demnächst mehr, entweder in der nächsten Folge oder in den nächsten Wochen haben wir dann nochmal Evergreen als Werbepartner an Bord. Für heute bedanken wir uns erstmal recht herzlich für die freundliche Unterstützung bei der Firma Evergreen.
Jawohl.
So. Dann lass uns noch ein wenig über ein paar Gerüchte über die kommende Apple Watch Series 9 sprechen. Da gab es einen relativ dünnen Artikel aus dem Hause MacRumors. Die haben so ein paar Kleinigkeiten rausgehauen zur Series 9. Und die Series 9 soll jetzt endlich ein richtiges SoC-Update bekommen. Bedeutet, es gibt jetzt nicht nur eine Umlabelung wie vom S7 zum S8, da haben sie ja quasi nur das Branding geändert, sondern soll jetzt aber auch eine wirkliche Produktsteigerung geben oder Leistungssteigerung geben. Und die soll sich halt nicht nur in der Leistung, oder das Ding soll sich halt nicht nur in der Leistung verbessern, sondern auch in der Energieeffizienz. Das ist quasi diese Kernaussage, die man aus dem Artikel herauslesen konnte. Also ein sehr dünner Artikel. Ich hoffe nicht, dass das die einzigen Features oder die einzigen neuen Features sein werden, die in der Apple Watch Series 9 kommen. Ich hoffe, da kommt dann noch ein bisschen was anderes. Aber da hatten wir ja auch am Anfang der Sendung gerade drüber gesprochen, dass da die Entwicklung ein bisschen schlapp ist. Und es soll wohl keine neue SE geben. Okay, die SE haben sie auch nicht jedes Mal abgedatet. Das hatten wir auch in der Vergangenheit gesehen. Und ob eine neue Ultra kommt, also ein Ultra 2, das steht auch noch in den Sternen. Das wissen wir auch so nicht. Da gab es ja auch die Diskussion Micro-LED-Display, ob das jetzt schon serienfertig ist oder ob die Ultra 2 dann das erste Gerät mit Micro-LED-Display sein wird. Schauen wir mal. Ja, gut. Und dann gab es ein neues Patent. Das hat mir ja wieder sehr gut gefallen. Ein Patent beschreibt, dass man bei dem Wechseln von Armbänder automatisch auch oder sich das automatisch das Zifferblatt ändern kann. Das bedeutet, wenn man jetzt zum Beispiel ein Armband hat, was eine spezielle Farbkombination hat, dass sich dann auch automatisch das passende Zifferblatt dazu ändert. Das kann man dann auch definieren. Das muss man jetzt nicht unbedingt auf dieses vorgegebene Preset anwenden, sondern man kann halt einstellen, wenn ich das und das Armband anlege, dass ich die und die Zifferblätter einstellen, die Komplikationen einstellt oder das Setting einstellt. Mhm. Das hat natürlich mehrere Vorteile. Das heißt, man kann sich individuell aus seinen Armbändern, die natürlich dann auch diese Funktion unterstützen, weil das muss natürlich auch technisch gegeben sein, ein Setup zusammen konfigurieren. Also quasi ein Automatismus, wenn ich das Armband anlege, dann macht meine Uhr folgende Dinge oder stellt sich auf folgende Gegebenheiten ein. Das Ganze soll per NFC funktionieren, also da soll ein NFC-Chip im Armband sitzen und quasi diese Kommunikation findet dann quasi via NFC statt. Und das halte ich für eine sehr clevere Lösung, finde ich interessant. Und das sind solche Feinheiten, wo man eventuell dann auch mal die Apple Watch weiterentwickeln kann. Es muss dann ja nicht immer der SoC sein, es können auch quasi convenient Features sein, wie halt dieses automatisierte Ändern der Einstellungen oder des Erscheinungsbildes. Ne? Und eine weitere Funktion wird dort beschrieben, dass dann auch noch Sensoren in den Armbändern verbaut sein können, die dann dementsprechend mit der Uhr oder mit den Apps korrespondieren und durch diese Aktivierung des Armbandes dann halt auch noch Zusatzfunktionen freigeschaltet werden können. Je nach Armband und je nach Funktion.
Funktionen im Armband.
Ja, da können dann Zusatzsensoren verbaut sein. Genau. Okay. Was das für Sensoren sind, das konnte man jetzt daraus nicht erlesen, ja. Da stand halt nicht.
Ja, da muss man aufpassen, gerade Apple, ja, die haben ja momentan eh so schon Scheiße am Bein in Bezug auf den ECG? Nee, wie heißt das Ding?
Du meinst...
Doch, ECG, gell?
Du meinst...
Kardiogramm, gell?
Genau, ja.
Da haben sie doch die Patentklage momentan noch am Hals. Bin mal gespannt, wie das ausgeht.
Ja.
Weil sie die Funktion ja, weil sie angeblich Patente verletzen von diesem einen Hersteller, der doch Zubehör für die Apple Watch angeboten hatte mit diesem ECG-Messer.
Ja.
Da haben sie doch momentan die Patentklage und ich glaube, war das nicht in der ersten Instanz, wo. Nee, die Klage wurde zugelassen. So war es, glaube ich, jetzt. Apple wollte, dass abgelehnt wird und die Klage wurde zugelassen. Bin mal gespannt, wie das ausgeht, weil letztendlich hatte, glaube ich, der Kläger beantragt, den Verkauf der Apple Watch komplett einzustellen, also von allen Modellen mit ECG.
Ja. Ja. Stimmt.
Weil sie gesagt haben, wir haben das angeboten und jetzt hat es Apple integriert und uns damit quasi erstens mal nicht nur unsere Patente verletzt, sondern auch quasi unsere Idee geklaut, beziehungsweise uns unseren Geschäftsmodell oder unser Geschäftsmodell kaputt gemacht. Ja. Mhm. Da müssen wir halt mal gucken, wie das dann mit anderen Funktionen und welche Funktionen sie dann halt in die Bänder bringen wollen, was das eventuell noch alles nach sich ziehen kann. Aber vielleicht sind sie auch davon überzeugt, dass sie die Klage relativ gut loswerden können. Mhm. Was heißt loswerden? Aber dass die Klage vielleicht nicht oder zu ihren Gunsten halt ausgeht. Ja. Mhm. Das Verfahren. Müssen wir mal abwarten. Aber das, ja.
Ja, was mir da so spontan durch den Kopf gegangen ist, wenn sie diese Armbänder wirklich so rausbringen sollten mit diesen Zusatzfunktionen und mit dieser automatischen Anpassung der Einstellungen Kamera. Der Zifferblätter zum Beispiel in der Kamera, da hatten wir auch, da gab es ja auch ein Patent. aber dieses Patent mit diesen Armbändern halte ich ehrlicherweise für greifbarer als diese Kamera unter der Apple Watch. Also das finde ich.
Ja, vor allem ist es ja relativ einfach umzusetzen.
Richtig.
Du brauchst ja im Prinzip nur die Software auf alle in der Apple Watch entsprechend anpassen.
Genau.
Weil du hast ja NFC schon drin.
Ja.
Durch die Bezahlfunktion ja alleine schon.
Ja.
Von daher brauchst du ja noch nicht mal neue Hardware, sondern könntest das über ein reines OS-Update ja im Prinzip dann aufs Gerät bringen.
Ja.
Und es wäre natürlich nochmal für die ganzen Hersteller von Armbändern nochmal ganz interessant, wenn sie halt, wie gesagt, diese Funktion dann nochmal zusätzlich den Verkauf von Armbändern halt ankurbeln könnten. Ja.
Und da sehe ich ja die Möglichkeit, dass Apple da ein neues Zertifizierungsprogramm auflegen könnte.
Warum nicht?
Um da noch ein bisschen mehr Lizenzgebühren einzuspielen. Da sehe ich ja ganz große Möglichkeiten. So nach dem Motto, naja, ihr könnt diese Armbänder auch gerne produzieren, aber da müsst ihr dementsprechende Chips verbauen, die das und das, dieses Protokoll sprechen und diese Funktion unterstützen. Und dazu müsst ihr so und so viel Lizenzgebühren abdrücken. Also da ist ja mehr drin, ne, für Apple.
Da ist Potenzial drin.
Ja, und wir wissen ja alle, Armbänder verkaufen sich gut, zumindest bei Apple.
Freunde, ey, das ist so ein Geschäft.
So ist es.
Das ist so ein Geschäft, ja. Vor allem, ich denke mal, selbst Hermès verdient da nicht schlecht dran.
Und
das sind ja Preise, die ausrufen.
Das ist korrekt, ja. Und du kannst natürlich auch sehr weit runtergehen mit der Kompatibilität. NFC existiert ja schon relativ lange. In einigen Apple Watch Generationen ist ja NFC schon on board. Mhm. Das heißt, auch Kunden, die noch lange zufrieden sind mit ihrer Apple Watch oder die keinen Bedarf haben, abzugraden, aber vielleicht in die Versuchung geführt werden, so ein NFC-Armband hätte man eine Zusatzfunktion, wenn es auch nur die automatische Veränderung des Zustandes ist, des Aussehens ist, das ist ein nettes Gimmick, da kaufe ich mir mal ein neues Armband.
Ja, vor allem, du musst auch mal überlegen, solange deine Apple Watch noch OS-Updates bekommt und natürlich, wie gesagt, die NFC-Funktion hat, aber mein Gott, wie lange reden oder über welche oder wie viele Geräte reden wir denn da jetzt, ja? Kannst du als Bandhersteller auf jeden Fall mit diesen Besitzern von den älteren Apple Watches auf jeden Fall auch noch als potenziellen Kunden halt rechnen, ja?
Ja.
Und das zeigt auch mal wieder, was heißt sicher, aber wenn du halt für Apple Hardware Zubehör anbietest, ja, was für einen guten Markt du im Prinzip da hast, ja.
Auf jeden Fall. So ist es. Ja, und wie gesagt, solange. Und
alleine, wie genial ist denn dieser Move, dass du immer noch heute, ja, wir reden jetzt mittlerweile über die, über die neunte Generation von der Apple Watch.
Ja, ist die neunte Generation, ja.
Für jedes neuen Armband passt noch ein altes Armband. Mhm. Wie genius ist denn dieser Move bitte von Apple?
Ja, klar, das haben sie gut hinbekommen, weil sich im Endeffekt das Grunddesign der Uhr jetzt so stark ja nicht verändert hat. Ne?
Ja, okay, selbst wo du ja sagst, okay, das Display ist jetzt größer als bei der ersten oder so, aber trotzdem passen ja diese fucking Armbänder.
Ja.
Ja, kannst du immer noch verwenden. Und das ist ja, wie gesagt, ein Win-Win für dich als Apple-Kunden, der sich eine Uhr gekauft hat, genauso wie für den Zubehörsteller, weil der muss da nicht irgendwie von dem Problem ausgehen, dass das Band, was er heute produziert, nicht mehr in die nächste Uhr passt. Ja.
Ja.
Irgendwann wird es soweit sein.
Irgendwann.
Aber bis jetzt hast du die ganzen Jahre so mitnehmen können, ja.
Ja.
Und das ist, wie gesagt, ein Move gewesen, ey.
Und ich könnte mir vorstellen, wenn sie dann irgendwann mal diese Aufnahme oder dieses Aufnahmedesign der Anschlusstechnik ändern werden, dass es dann vielleicht auch für die Bestandskunden, die eine ganze Menge Armbänder haben, so eine Art Adapter geben wird.
Ach, im Third-Party-Bereich definitiv.
Im Third-Party auf jeden Fall und vielleicht sogar auch von Apple. Das wird dann vielleicht nicht so elegant aussehen.
Glaube ich jetzt nicht, ne.
Aber es ist immer noch eine bessere Lösung, als dann seine ganzen alten Armbänder wegschmeißen
zu müssen. Sobald da wirklich was kommen sollte, ist, dass deine alten ohne Adapter nicht mehr passen, hast du am nächsten Tag, ich weiß jetzt nicht, wie die Plattform heißt, aber hier für die 3D-Drucker, da gibt es ja diverse Plattformen, wo du dir Vorlagen runter, Designs runterladen kannst. Da wird tags drauf, hast du da einen Adapter, den du dir zu Hause selbst ausdrucken kannst.
Finiverse ist ja ein großer.
Eine große
Plattform, genau.
Wie gesagt, es gibt ja mehrere Plattformen.
Ja.
Und sobald es auf einer verfügbar ist, sind die Kopien davon auf allen anderen verfügbar.
Ja, auf jeden Fall.
Also da, wie gesagt, da geht so schnell was, ja.
Auf jeden Fall. Genau. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann auf jeden Fall möglich sein wird.
Ja.
Und ich meine, irgendwann verzeiht man es dann ja auch Apple, wenn sie dann ihr Design so grundlegend verändern, dass diese alten Armbänder nicht mehr funktionieren. Ne, wenn man jetzt wirklich diese lange Zeit, diese Kompatibilität
hatte. Hättest du es wirklich jedes Jahr gemacht?
Das wäre schlecht gewesen. Ich glaube, dann.
Das wäre äußerst übel gewesen.
Das hätte dann auch den Umsatz dezimiert. Ich glaube, dann hätten nicht so viele Kunden permanent, in Anführungsstrichen, immer neue Armbänder gekauft.
Ja.
Weil dann wären sie
Ich denke mal, richtig angezogen ist der Markt ja sowieso erst ab der zweiten Generation, also wo man gesehen hat, oh Scheiße, die Dinger passen immer noch.
Genau.
Und jetzt gibt mal richtig Gas, ja, was die Armbänder halt betrifft.
Genau.
Und wie gesagt, mittlerweile sind wir bei der neuen, wo es ja wahrscheinlich auch noch so sein wird, dass die Bänder passen. Und klar, wie gesagt, irgendwann wird es wahrscheinlich soweit sein, dass sie halt nicht mehr passen. Aber du hast jetzt so viele Jahre hier, Hammer, ja.
So ist es, Hammer. Ja.
Gerade weil man ja am Anfang gesagt hat, warum nutzt Apple nicht hier den Standard, den wir sowieso bei den Uhren haben? Da hast du doch eh schon das Riesenangebot, ja. Was für ein Riesenangebot hast du denn jetzt mittlerweile bei dem, ja?
Ja, also da habe ich das Gefühl, dass ja täglich neue Hersteller auf den Markt kommen mit irgendwelchen Armbändern. Jeglicher Qualität und jeglicher
genau. Für jeden
Gestaltung
ist da was dabei.
Für jeden was dabei, genau. So ist es.
Das ist ja nicht nur so, dass du irgendwie nur Apple-Preise bezahlen musst.
Nö.
Oder nur Hermes-Preise. Mhm. Nee, du hast ja wirklich alles.
Richtig. Da hast du eine komplette Bandbreite und es ist Wahnsinn, was sich da die Firma einfallen lassen, verschiedene Materialien. Es ist so ein großes Spektrum, was es da gibt, keine Frage. Ja, auch wenn ich das nicht verstehen kann, dass da Leute sich so viele Armbänder zulegen, ist jetzt nicht ganz so nachvollziehbar. Ich habe letztens da irgendwo so einen Twitter-Thread verfolgt, da hatte einer, glaube ich, 200 Armbänder.
Ja, okay, das habe ich jetzt nicht, aber ich habe auch für meine wenigen Uhren, die ich habe, auch wesentlich mehr Armbänder.
Ja, ich nicht.
Und die werden auch regelmäßig getauscht. Gerade wenn ich in der NATO-Phase bin und die hast du ja dann wirklich sehr schnell auch gewechselt, dann kannst du im Prinzip jeden Tag ein anderes Armband tragen, ja.
Ich habe die immer nur ausgetauscht, wenn sie dann durch waren, also speziell die Lederarmbänder. Ne, ja, die Lederarmbänder, ja, die haben sich relativ schnell
Also vernünftige, qualitativ wertige Lederarmbänder, die gehen ja in der Regel nicht kaputt.
Ich hatte auch schon teure Armbänder, so.
Ja,
okay. Ja, vielleicht war ich da auch nicht zu sorgfältig mit und habe da öfter mal auch Feuchtigkeit drankommen lassen. Das ist natürlich dann nicht gerade zuträglich für die Haltbarkeit, ne? Das ist ganz klar.
Ja, es gibt ja auch für jeden Einsatzzweck das passende Armband.
Ja,
du musst ja zum Schwimmen gehen kein Lederarmband an der Uhr dran haben.
Das nicht. Aber man schwitzt ja auch mal im Sommer, soll vorkommen, ne?
Soll vorkommen.
Ja.
Soll vorkommen, ja.
Naja.
Ich habe sogar ein Armband aus Segeltuch, aber.
Ah ja, okay, warum nicht? Das ist dann sehr strapaziös.
Aber, oh, das war eben einer meiner Tischlautsprecher.
Okay, soll vorkommen. Gut, aber genau, lass uns nochmal über den neuen Release Candidate 16.4 von iOS sprechen. Da sind nämlich Hinweise aufgetaucht zu neuen Kopfhörern. Einmal von der Beats oder von der Apple-Tochter Beats, da gibt es konkrete Hinweise, auch mit einer konkreten Namensnennung. Da ist jetzt diese Spekulation quasi nicht so groß, weil steht halt konkret drin, wie die Dinger heißen sollen, nämlich die Beats Studio Buds Plus. Die Dinger gibt es so noch nicht und auch nicht so mit dieser Namensbezeichnung gibt es so noch nicht und da kann man dann halt von ausgehen, dass demnächst diese Kopfhörer erscheinen werden. Allerdings interessanter wird es da bei der zweiten Geschichte. Da gibt es Hinweise auf zwei neue Modellnummern für die AirPods. Das heißt, einmal heißt das Ding A3048 und einmal A2968. Und diese Modellnummern gibt es so noch gar nicht. Interessant ist halt auch, im Moment steht ja gar nicht zur Diskussion, dass irgendwelche AirPods abgelöst werden. Einige wären natürlich jetzt mal dran, speziell die großen Over-Ear-Kopfhörer, die Max, die wären ja nach meiner Meinung mal dran, abgelöst zu werden. Aber das gab es ja in den letzten Wochen, da gab es ja gar keine Gerüchte zu in den letzten Wochen. Und heute hat sich Ming-Chi Kuo dazu gemeldet und das habe ich mir gestern auch so überlegt, ohne dass ich das gelesen habe. Das könnten die Updates sein für die USB-C-Cases. Das heißt, dass man von Lightning auf USB-C geht. Im Moment haben die ja alle noch Lightning an Bord. Und das ist auch die Aussage von Ming-Chi Kuo. Allerdings meint er, dass nur die Pro-Version abgedatet wird, nicht die normale Version, also die AirPods 3. Und dann ist ja immer noch die Frage, warum zwei Modellnummern? Also dann hat man ja immer noch diese eine Modellnummer, die nach meiner Meinung nicht geklärt ist. Was ist das für eine Modellnummer? Keine Ahnung. Deswegen würde ich sagen, das sind Modellnummern für beide, dass man beide gleichzeitig updatet auf das USB-C-Ladecase. Warum sollte man nur das Pro-Modell updaten und das Dreier-Modell nicht? Es sei denn, man weiß schon, dass 2024 das neue Vierer-Modell kommt. Ja. Und dass man dann erst das Update macht auf USB-C, würde ja zeitplantechnisch auch vollkommen ausreichen, wenn man das 2024 machen würde. Würde allerdings aber auch das bedeuten, dass wir 2024 dann wahrscheinlich kein Pro-Modell sehen werden, wenn sie das jetzt explizit auf USB-C updaten. Weil wenn das auch 2024 kommen würde, dann würde es ja reichen, das auch erst dann zu tun. Verstehst du? Bin gespannt. So, dann kommen wir mal zu Retro-Computing und Vintage-Computing. Da gab es zwei schöne Nachrichten diese Woche. In den Staaten ist es ja oftmals der Fall, dass diese gemieteten Storage-Räume, wenn sie nach einer gewissen Zeit nicht geräumt werden oder wenn die Miete dafür nicht bezahlt wird, dass die dann aufgelöst werden oder versteigert werden. Das ist dann so eine blinde Auktion sozusagen. Das heißt, man steht dann.
Hast du dazu schon mal die Sendung geguckt?
Storage Wars, meinst du?
Unter anderem, ja.
Ja, habe ich mir ab und zu mal angeguckt.
Ah, okay.
Ist ganz interessant, ja. Also dann steht man, um das jetzt nochmal so bildlich abzubilden, ja, auch ein toller Satz, um das jetzt nochmal kurz zu beschreiben, dann stehen da so mehrere Leute um ein Tor herum und dann kann man auf das Tor bieten. Und keiner weiß im Endeffekt, außer wahrscheinlich der Auktionator, nehme ich mal an, der wird schon wissen, was so grob da drin ist. Also keiner der Bieter weiß, was da drin steckt. Und man bietet dann halt auf dieses Tor und ist dann quasi so ein Überraschungspaket. Es kann auch der Zonk hinterstecken. Also es kann ja nur Schrott drin sein oder man kann auch Glück haben, dass da was richtig Geiles drin steckt. In diesem Fall steckte was richtig Geiles drin. Es war nämlich ein Lagerraum, der bis oben, also fast bis oben hin voll war mit Vintage-Hardware aus dem Hause Apple. Da war auch viel Schrott dabei, in Anführungsstrichen, oder viel weniger Wertvolles, aber es waren auch wertvolle Produkte dabei, teilweise noch original verpackt. Fairerweise muss man dazu sagen, auch wenn sie noch original verpackt waren, die Produkte, dass die Verpackung schon sehr beschädigt war. Naja, gut, wenn das da so ein paar Jahre in so einem Storage-Raum steht, dann kann das schon in Mitleidenschaft gezogen worden sein, ganz klar. Aber er hat halt 250 US-Dollar bezahlt und wenn man sich den Artikel genau durchliest.
Ja, die hast du auf jeden Fall wieder raus.
Die hat er auf jeden Fall wieder raus. Geht man da so von einem Durchschnittswert aus, also man hat dann so errechnet, was haben die Geräte bisher auf Auktionen gebracht oder wie werden sie circa so auf eBay gehandelt, zwischen 12.000 und 15.000 US-Dollar. Das ist doch schon mal ordentlich. Da hat sich das Invest schon ganz locker rentiert, ja.
Ja, wobei, das ist ja nicht die Regel, dass du so Funde hast in den Dingen, ja.
Leider nicht. Aber wenn es die Regel wäre, dann wäre es ja auch langweilig.
Ja, genau. Ja, muss so. Es gehen ja auch viele von diesen Search Units online gerade weg. Ja, das ist ja wie bei uns teilweise die Online-Angebote bei Versteigerungen oder so. Hast du da ja die Dinge, die auch online weggehen. Das andere ist ja hier diese Fernsehproduktion, was ja teilweise ganz lustig zu gucken ist. Aber das ist ja auch immer wieder die Frage, inwieweit ist da der ganze Kram dann auch wieder geskriptet, ja, dieses Scripted ja. Reality-TV-Kram-Gedöns, diese Unart, ja. Aber teilweise, wie gesagt, du weißt nie, inwieweit ist es geskriptet, aber teilweise, was sie da in diesen Units finden, ist schon nicht ohne.
Es kann interessant sein, aber wie gesagt, da kann auch sehr viel Schrott dabei sein. Ja.
In der Regel ist es Schrott. Guck doch mal, was hier, wenn du die Kofferversteigerungen am Flughafen oder so hast, ist 90% Schrott. Ach, wenn nicht sogar 99% Schrott, was da über die Theke geht, da musst du auch mal Glück haben, dass du dann entsprechend halt nicht nur dreckige Unterwäsche findest im Koffer, ja, sondern auch mal was Vernünftiges dann.
Ja,
also aber klar, auch da kannst du Glück haben, ja.
Also ich wäre da auch relativ konservativ unterwegs. Wenn ich da jetzt zum Beispiel einen Koffer sehen würde aus dem Hause Rimowa, dann würde ich eher drauf bieten, als wenn ich da jetzt so einen Koffer sehen würde, der gerade im Angebot bei Lidl über die Theke gegangen ist. Also man kann da ja von ausgehen, dass in so einem Rimowa-Koffer etwas mehr Inhalt bezüglich des Wertes drin steckt als in so einem günstigen Koffer. Im Normalfall könnte das so sein, ja. Aber gut, das wäre meine Herangehensweise.
Ja, muss nicht so sein, aber.
Es kann sein.
Zum Großteil, wie gesagt, hast du da ja auch wirklich nur Schrott, ja. Wenn du Glück hast, ist da, früher hättest du gesagt, wenn du Glück hast, ist ein Walkman mit drin, ja. Hast du heute ja auch nicht mehr. Nee. Wer hat denn heute bitte noch einen Walkman, ja? Oder vor allem auch einen vernünftigen.
Richtig, genau.
Das ist ja auch schon, heutzutage ist ja alles nur noch Smartphone, ja.
So ist es. Selbst die MP3-Player sind tot. Im Massenmarkt.
Ja. So ist es. Ja. Also ich habe noch was, mittlerweile, wann war ich das letzte Mal laufen? Ja, also dafür hätte ich immer noch so einen kleinen MP3-Player.
Ja.
Aber selbst da, warum solltest du heute nicht dein Smartphone mit dabei haben? Aber ich hatte zum Laufen eigentlich früher immer einen separaten kleinen MP3-Player. Heutzutage würdest du wahrscheinlich eher mit deiner Apple Watch noch joggen gehen, ja, und noch nicht mal unbedingt dein Telefon mitnehmen müssen. Das ist ja auch das Nice jetzt mittlerweile, ja. Was heißt mittlerweile? Seit einiger Zeit ja das Nice, ja. Du hast natürlich dann für deine Apple Watch ist mittlerweile dann auch in deinem Smartphone-Tarif mit drin, ne? Bist du noch da?
Ich höre dir zu. Smartphone-Tarif, ja, ich bin dabei.
Ja, genau. Also wenn man dann seine Apple Watch auch im Smartphone-Tarif drin hat,
ja, klar.
Kannst du dein iPhone eigentlich auch zu Hause liegen lassen. Aber MP3-Player, ja, ist eigentlich auch
kleiner.
Und so lange ist das doch auch noch nicht her. Da sind wir wieder bei dem Thema.
Kleine Anekdote zum Thema MP3-Player. Ich habe letztens einen wirklich sehr, sehr alten MP3-Player gefunden. Das war so ein günstiges Produkt aus dem, ich weiß gar nicht, das war ein No-Name-Produkt, würde ich sagen, in USB-Stick-Form, also ganz USB 2.0, ne? USB.
Also quasi Shuffle.
Ja, USB-A-Anschluss, ne? wo man einfach dann per, das Ding wurde dann einfach als Wechseldatenträger angezeigt und man hat einfach die Ordner
draufgezogen
und die Ordner rüberkopiert, war, was vom Handling ja auch sehr komfortabel war, nach meiner Meinung. Man brauchte kein Zusatzprogramm dazu, wie bei Apple mit den iTunes etc. Man konnte das Ding einfach als Wechseldatenträger verwenden. Das war wahrscheinlich damals auch vor zig Jahren der Grund, warum ich mir das mal, warum ich mir dieses Produkt mal angeschaut und auch angeschafft habe. Und wahrscheinlich auch der Preis. Und dann habe ich drauf geschaut, was damals so drauf war. Das war ja viel interessanter als das Produkt. Und ich habe festgestellt, dass nach meiner Meinung an dieser These, was dran ist, dass sich der Musikgeschmack, diese Prägung oder diese Musikprägung in den frühen Teenager-Kindheitstagen manifestiert und dass sich das auch gar nicht so stark verändert. Also die Musik, die da drauf war, das war jetzt keine aktuelle Charts, keine Musik aus den Charts von damals, sondern das war damals schon, naja, relativ zeitlose Musik und genau die gleiche Musik höre ich heutzutage auch noch. Also sehr, sehr interessant. Also,
ne? Hörst du heute überhaupt viel neue Musik?
Nee.
Selbst wenn es dein Genre ist?
Nein.
Ja, genau das ist halt das nächste wieder, weil man doch viel bei seinen alten.
Also ich höre die neue Musik, wenn die Künstler neue Musik rausbringen, ganz klar. Genau das, aber ich bin da hängen geblieben. Man hat eine Musikrichtung oder man hat sich einen Geschmack geprägt oder.
Ja, okay, aber wenn du sagst, ja, mein Geschmack ist hier das und das Genre, gibt's ja auch neue Bands, die in diesem Genre unterwegs sind.
Ja, ja.
Die Frage ist halt nur, hört man halt diese neuen Bands? Voraussetzt, die taugen was. Hört man dann die neuen Bands oder bleibt man dann doch bei seinen alten Sachen hängen? Und meistens bleibt man halt bei seinen alten Sachen hängen, ja.
So ist es. So ist es.
Ja. Also habe ich jetzt auch festgestellt. Ich habe ja mittlerweile sind es auch schon wieder Jahre. Ja, bin gerade was jetzt, also ich bin ja eh so ein Alleshörer.
Ja.
Und zwar wirklich alles. Ich habe da, ob jetzt von Klassik bis zu irgendwelchen obskuren Metal-Richtungen, höre ich ja wirklich alles. Ja, ich habe da kein Problem. Was heißt Problem mit? Ich habe alle mein Gehör, wie gesagt, alles. Ich tue mir ein bisschen schwieriger mit so klassischem deutschen Schlager, okay. Aber auch da kann ich mal ein Ohr zudrücken oder ein Auge zudrücken und mir es anhören.
Ja.
Aber in der Regel bin ich eigentlich ein Alleshörer. Mhm. Aber, ja, und hab, wie gesagt, lange, lange auch hier gerade, was jetzt, bleiben wir mal bei dem Beispiel Metal, viele neue Bands gehört, wo ich dann allerdings auch die typische Metal-Presse verfolgt habe, ja, und da kriegst du ja sowieso immer die neuen Sachen mal so vorgesetzt, ja, und hörst da mal rein. Aber seit ein paar Jahren eigentlich im Prinzip, Schuster, bleib bei deinen Leisten, ja, ich hab mein Repertoire. Und hört das eigentlich, das ist mir zuletzt im Auto aufgefallen, höre ich eigentlich immer dieselben Sachen. Also nicht nur jetzt Metal, sondern generell bei der Musik, höre ich eigentlich immer dieselben Sachen.
Hm.
Und noch nicht mal unbedingt das Neue von den Bands, die ich früher gehört habe.
Hm. Naja, das Neue, das hört man, das höre ich mir dann auch immer gerne an, um zu schauen, wie ist die Weiterentwicklung, ist es ein schönes, ist es eine gute Weiterentwicklung in meinen Augen oder ist es eher schwach oder so, dann hört man schon mal rein. Aber man bleibt dann auch oft bei den alten Dingen hängen, weil man natürlich auch mit den alten Liedern auch emotionale Verbindungen zu Erlebnissen hat. Und man, also so ist es bei mir. Bei mir laufen dann teilweise so Kopfkino-Geschichten ab. Was habe ich damit erlebt oder was verbinde ich mit dem Musikstück? Das ist so bei mir der Fall. Also bei mir ist das immer so der Opener für ein Kopfkino oder für Erinnerungen in die Vergangenheit. Ne? Das ist halt bei mir ganz, ganz stark so. In die gute alte Zeit.
Genau, TM.
So ist es.
Nee, damals.
Wie gesagt, ich habe den USB-Stick gefunden oder den MP3-Stick, wie man es auch nennen mag, und der war randvoll mit Guano Apes. Höre ich heute auch noch durchgehend, also mehr oder weniger, also als Beispiel. Ne? So ist das. Was damals schon gut war, kann heute nicht
schlecht. Einer der wenigen iPods, den ich nie hatte.
Ja. Nee, war ja kein Shuffle, das war so.
War kein, aber die Farm, der Farmfaktor war ja Shuffle.
Ja, genau. Wie gesagt,
es war einer der wenigen, die ich nie hatte. Ja.
Nee, ich auch nicht. Doch, ich hatte irgendwo liegt noch einer rum, ich weiß aber nicht wo. Keine Ahnung.
Wobei der eigentlich schon nice war, aber.
Ja,
aber der war mir dann, ich wollte ein Display.
Ja. Ja, klar. Es war halt der günstigste Einstieg in die iPod-Welt bei Apple. Gut, das zweite Thema ist auch ganz interessant. Es wurde ein original verpacktes iPhone verkauft, und zwar das iPhone der allerersten Generation, also das erste iPhone. Und das ging für rund 55.000 US-Dollar über den Tisch. Um genau zu sein, 54.904 US-Dollar. Ein ehemaliger Apple-Mitarbeiter hat das Ding besessen. Der ist genau am Verkaufsstart am 29. Juni 2007 gekauft hat. Das Interessante ist natürlich, wenn du dann auch noch so einen Kassenbeleg dabei hast, wo das direkt am Verkaufsstart erworben worden ist, denke ich, trägt das natürlich auch noch ein bisschen dazu bei, den Preis nach oben zu drücken. Immerhin sind das 16 Jahre, ne?
Und das ist aber nicht der sich damals, glaube ich, 5 Geräte gekauft hat.
Das oder? Kann ich dir nicht sagen. Ja,
Weil da hatten wir doch schon mal einen in der Presse, der so ein altes verkauft hatte. Der hatte damals irgendwie 4 oder 5 Stück gekauft und hat dann mal angefangen, hier hat die nie ausgepackt, sondern wirklich ins Regal gestellt und hat gedacht, irgendwann kann ich sie mal verkaufen.
Ja. Mit Recht, er hat vollkommen recht gehabt. Ja? Man muss halt Geduld haben, das ist alles. Und wenn man sich überlegt, 16 Jahre und eine Rendite von nicht ganz, du hast ja auch den Anschaffungswiderstand von dem Ding, was damals ja...
Der war aber nicht für 50.000 Dollar.
Genau, du hast eine wahnsinnige Rendite, du hast einen überschaubaren Platzbedarf, also das ist sehr, sehr schön. Also ich überlege gerade... Das ist mir so spontan durch den Kopf gegangen, ob ich mir nicht so ein Mixed Reality Headset kaufen soll und das original verpackt in der Ecke liegen lassen soll, das ganze Gerät. Ob das auch so ikonisch wird nach 16 Jahren?
Ich befürchte nicht, ja.
Ja, allerdings muss man noch anmerken, diese iPhone-Auktion war bisher nicht... oder hat bis jetzt nicht den Höchstpreis erzielt. Da gab es einen Rekordwert, der bei rund 66.000 US-Dollar lag. Das muss man sich mal überlegen. Ein iPhone, original verpackt, 16 Jahre alt, 66.000 US-Dollar.
Bietet heute mal 10 Stück auf einmal an, bezahlt auch keiner 55 mehr dafür.
Nein. Und der Knackpunkt ist ja original verpackt halt, ne? Das ist halt der Knackpunkt bei der ganzen Geschichte.
Ja, sowas darfst du auch nicht so oft auf den Markt bringen, weil ansonsten geht der Preis noch weiter nach unten. Ne? Und vor allem, es muss ja jeden Tag erstmal einer aufstehen, der dann auch bereit ist, die Summe für sowas auszugeben. Ne?
Aber man hat ja gesehen, es gibt Leute, die das gerne tun.
Ja.
Gerne wohl nicht, aber sie haben es getan.
Ja, anscheinend schon gerne, weil 55.000 Euro sind 55.000 Euro. Überleg mal, was du da
Dollar.
Kriegst. Ja.
Dollar.
Dollar. Ja. Ja. Guck mal, was für dafür alles kaufen kannst, ja.
Ja, deswegen darf man diesen ganzen Vintage-Markt und diesen ganzen Retro-Markt nicht unterschätzen. Das kann schon bei guter Selektion eine Wertanlage sein. Natürlich guter Selektion, das ist ganz wichtig. Ne?
Ich habe zuletzt mal für Vintage-Computerspiele mal geguckt, wie die Big Box und so original oder in sehr gutem Zustand gehandelt werden. Und da ist mir es teilweise bei dem einen oder anderen auch schlecht geworden. Also nicht, dass ich jetzt Sammler wäre. Ja. Gerade Big Boxen, die brauchen, was will ich damit? Ja, das braucht nur Platz. Ja, da bin ich jetzt, das ist jetzt nicht mein Ding, aber ich habe mal geguckt, ja, was da für das eine oder andere ausgerufen wird. Und da habe ich auch so die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen.
Ich
war zuletzt auf der Suche nach einer PC-Engine, U-Card. Nach dem Spiel und habe dann auch gesagt, sorry, aber hohe dreistellige Beträge dafür? Nein, danke. Ja,
ja, und ich sammle ja auch so ein bisschen Retro-Hardware aus dem Hause Apple. Das ist natürlich nicht in diesem Wertebereich unterwegs, die Hardware, die ich habe, wie dieses iPhone logischerweise. Aber ich habe ja auch noch die Hoffnung, dass das ein oder andere Stück in den nächsten Jahren vielleicht etwas mehr wert wird, das Ganze. Letztens habe ich da so vor einem Stapel alter Rechner gestanden. Im wahrsten Sinne des Wortes, es war ein Stapel, weil es war dieser Apple LC2, die legendäre Pizzaschachtel. Und es war ja auch so ein Massenprodukt. Und da habe ich auch überlegt, braucht man wirklich 25 Stück davon? Weil das muss ja, ich meine, wenn ich schon 25 Stück davon habe, auch wenn sie jetzt in der Summe nicht so viel Platz wegnehmen, weil man konnte sie ja wirklich stapeln und umsonst hatten sie ja nicht den Spitznamen Pizzaschachtel, aber das muss ja ein absolutes Massenprodukt gewesen sein, Allerdings, wenn ich die jetzt entsorgen würde und würde vielleicht nur 3 Stück aufheben und irgendwann in 10 Jahren kommt mal die Nachricht, oh, LC2 wird total gehypt, total gehandelt, dann würde ich mir ein Monogramm in den Hintern beißen. Also von daher.
Obwohl, wenn du, wie gesagt, wenn du dir das meiste davon ja verschrottet hättest,
ja,
wäre dann ja die verfügbare Stückzahl noch geringer geworden und dann vielleicht der Preis noch besser, den du erzielen kannst. Weil wie gesagt, wenn du mit 25 Stück in den Markt gehst, ist der Preis ja auch wieder ruckzuck am Arsch. Ja. Wenn, ja, dann müsstest du höchstens so alle 10 Jahre einen dann.
Ja, aber ich gehe davon aus, das war ein absolutes Massenprodukt, gerade weil die Dinger ja auch relativ, ja, günstig waren. Sie wurden im, ja, Education-Bereich oft eingesetzt und wenn die Dinger jetzt nicht so klein wären und so wenig Platz wegnehmen würden, hätte ich die wahrscheinlich schon entsorgt. Aber die stehen alle übereinander im Keller, im trockenen Keller, wohl bemerkt. Und von daher lasse ich die erstmal da stehen. Hm. Wegschmeißen kann man sie immer noch.
Genau.
So 25 Next Workstations, die hätten einen größeren Wert. Auch jetzt schon. Oder 25
Apple Leaser. Wenn du dann den richtigen Interessenten findest, ja.
Ja gut, also wenn ich jetzt ernsthaft so ein Objekt da hätte, dann würde ich das auch in ein Auktionshaus geben, die für solche Dinge bekannt wären. Die haben natürlich eine ganz andere Marketingmaschine dahinter stehen. Ich würde das jetzt nicht versuchen, selbst,
ja,
zu veräußern.
Ja, vor allem die kennen ihre Pappenheimer.
Genau. Und da gehen auch die Leute hin, die gezielt solche Retro-Hardware verkaufen wollen.
Das, vor allem ja auch die Interessenten.
Genau.
Ja, wie gesagt, die kennen ja ihre Pappenheimer.
Ja, aber das, was ich an Hardware habe, das ist belanglos.
Ja.
Das ein oder andere Stück ist dabei, was vielleicht ganz interessant ist. Der erste portable Mac, zum Beispiel der Apple Portable, den habe ich. Das ist ein relativ interessantes Stück, was, glaube ich, auch demnächst vielleicht ein bisschen höher gehen wird vom Wert. Kunststück, das Ding wiegt auch 7,5 Kilo, aber es war der erste portable Mac. Aber das ist wohl so das interessanteste Stück, was ich habe. Na gut. Das dazu. Und ich würde sagen, wir sind mehr oder weniger am Ende der Sendung angelangt. Was heißt mehr oder weniger? Gadget habe ich heute nicht. Nö, das war's.
Dann sind wir am Ende.
Gut, zum Schluss nochmal der Hinweis, wer sich für nachhaltige Geldanlagen interessiert, der sollte sich mal auf evergreen.de umschauen und denkt an den 10-Euro-Gutschein mit dem Rabattcode Geekcafé.
Ja, es ist schön zu sehen, dass halt in dem, oder gerade bei dem Thema Nachhaltigkeit immer mehr passiert, ja. Und vor allem halt auch die Nachfrage entsprechend da ist.
Ja, auf jeden Fall. Genau. Hm. Deswegen passt das ja auch so gut in das Portfolio unserer bisherigen Werbepartner. Deswegen habe ich die auch, oder haben wir die auch gerne aufgenommen bei uns. Gut, das dazu. Dann würde ich sagen, wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Jo, tschüss.
Tschüss.